Max, wir müssen reden.
Hast du angestoßen?
Ja.
Warte mal, ich mach hier auch nochmal. Gutes deutsches Bier.
Emanuel, wir müssen reden.
Herzlich willkommen.
Wir haben einen Gast. Herzlichen willkommen.
Ja, hallo.
Emanuel Wieler, du bist Mikrobiologe und kennst dich aus mit Viren. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, also eher Molekularbiologe, aber ja, ich kenne mich aus mit Viren.
Ja. Wo ist der Unterschied zwischen Okay, fangen wir damit an. Wo ist der Unterschied zwischen Mikrobiologie und Molekularbiologie?
Also die Mikrobiologie beschäftigt sich so traditionell mit Bakterien und sowas und auch mit Viren natürlich. Die Virologie gehört eigentlich zur Mikrobiologie und die Molekularbiologie untersucht so eben molekulare Prozesse in Zellen, nicht nur im Zusammenhang mit Viren. Deswegen sage ich immer, ich interessiere mich einfach für Dinge, die in menschlichen Zellen geschehen, und Viren sind da natürlich ein interessantes Thema.
Okay.
Leben Viren?
Klassische Frage. Ja, das ist eine schöne Diskussion. Die hatten wir letzte Woche auch. Da gab es dann diesen Artikel im Philosophie-Magazin von Nils Marquardt und mir. Ich würde sagen, Viren sind kein Leben. Ich habe da eben quasi die These vertreten, die ja nicht von mir kommt, sondern aus der Wissenschaftstheorie, dass Viren so ein biochemischer Prozess sind und kein Leben.
Okay, also was ist der Unterschied zwischen einer Bakterie und einem Virus? So laienhaft, was ich in letzter Zeit da verstanden habe, ist, dass Viren quasi nichts weiter sind als DNA, die zufälligerweise in eine Zelle reinfällt und dann quasi ausgeführt wird. Kommt das so grob hin? Kannst du das genau
erklären? Das kann man so sagen, ja. Also vielleicht könnte man noch RNA sagen im Fall von Coronaviren, aber grundsätzlich kommt das so ungefähr hin, ja.
Genau, also und Bakterien sind ja wirklich richtige Zellen, ne? Also eigentlich, ich habe mal irgendwo eine Definition von Leben gesehen, die halt einfach mehr oder weniger sagt, okay, das Leben fängt bei der Zelle an. Also die Zelle als so der Ur, der das Urding des Lebens, ja, das sozusagen ein System ist, das sich sozusagen selbsterhaltend ist, das sich reproduzieren kann, das inkrementiert und exkrementiert.
Würde ich auch so sagen. Eben, man kann ja Bakterien, die können ja quasi von selber wachsen auf irgendwelchen Nährmedien oder Essen oder auf unserer Haut, da wohnen ja auch Bakterien. Und die vermehren sich dann auch von selber. Natürlich brauchen die können ja eigentlich kein ihr Essen nicht irgendwie selber herstellen. Also sie müssen schon auch essen, so wie wir auch. Aber sie sind nicht darauf angewiesen, dass irgendwie eine andere Zelle ihnen hilft, sich zu vermehren.
Und Viren sind quasi wirklich auf die Wirtszelle angewiesen. Es ist nicht so, dass die anfallen oder sowas, sondern das ist wirklich, die gehen da irgendwie rein und werden dann Teil der Zelle oder übernehmen die Zelle sozusagen, ja?
Ja, genau. Also die gehen da einfach rein und dann eben, das ist ja, das Schöne ist ja irgendwie eben so aus molekularbiologischer Perspektive ist, dass man das Virus eigentlich gar nicht unterscheiden kann von dem, was sowieso in der Zelle ist. Also wenn wir dann so unsere Daten angucken, die wir so anschauen, dann behandeln wir das Virus eigentlich wie so eine sogenannte Boten-RNA in der Zelle drin. Also wir unterscheiden da eigentlich gar nicht. Also das natürlich, das ist jetzt halt diese molekularbiologische Perspektive, aber das zeigt so ein bisschen, wie ganz intim das eigentlich ist, dieses Verhältnis von Virus und unseren eigenen Zellen. Also so sehr, dass das Virus eigentlich Bestandteil der eigenen Zellen wird.
Kannst du noch mal ganz kurz so ein bisschen erklären, was du so tust, also woran du forschst und und wie du dazu gekommen bist am besten?
Gut, eben das ist so, ich mache halt schon lange so Biochemie und Molekularbiologie, habe das irgendwie studiert, doktoriert und was man da so tut. Und eben so was ich jetzt seit einigen Jahren mache, ist wirklich so diese Prozesse angucken, die in menschlichen Zellen geschehen, die dazu führen, dass bestimmte Gene aktiviert werden oder nicht. Und wir haben jetzt als Menschen so 20.000 bis 30.000 Gene, wovon es dann von den meisten Genen noch ganz viele Varianten gibt. Es ist ein extrem komplexes System und in diesen Zellen sind dann so Hunderttausende von Molekülen drin und die machen alle irgendwie Dinge miteinander. Und die grundsätzliche Fragestellung ist eigentlich, was geschieht da? Also welche Gene werden unter welchen Bedingungen aktiviert Und da kann man sich natürlich alles Mögliche angucken, kann man sagen, ja, ich interessiere mich jetzt dafür, was geschieht zum Beispiel in Krebszellen, oder interessiere mich dafür, was geschieht, wenn diese Zellen irgendwie bestrahlt werden mit radioaktiver Strahlung. Und was wir dann so vor einigen Jahren halt begonnen haben, ist, lass uns das mal ganz mit dieser Methodologie, die wir jetzt haben in der Molekularbiologie, lass uns mal zum Beispiel Herpesviren angucken. Mit dem haben wir vor 6 Jahren mittlerweile begonnen, oder 7 Jahren schon, und haben uns dann damit beschäftigt, oder was kann man von Herpesvirusinfektionen lernen, was in menschlichen Zellen geschieht. Und dann haben wir dann so vor 1,5 Jahren mittlerweile so eine Kollaboration da mit dem Institut für Virologie, das da unter der Leitung von Christian Drosten an der Charité in Berlin ist, begonnen, das eben auch mit Coronaviren anzugucken. Haben zuerst ein harmlos, also ein relativ harmloses Coronavirus genommen, dieses NL63, und überlegt eben, was all diese neuen Technologien, die es jetzt gibt in der Molekularbiologie, lass uns die jetzt auf diese NL63-Infektionen anwenden. Einige Dinge herausgefunden, und dann kam natürlich dieses neue Coronavirus, und da war klar, ja gut, jetzt wechseln wir gewissermaßen das Gleis und machen da weiter, wo wir mit dem NL63 aufgehört haben, und schauen uns dieses neue SARS-Coronavirus-2 an.
Also du forschst da tatsächlich dran, an dem, an dem Coronavirus?
Ja, genau. Also das ist ja quasi Anfang Januar war das, ist ja klar geworden, dass das ein neues Coronavirus ist, also quasi das siebte Coronavirus, das Menschen infizieren kann. Und dann wurde das identifiziert, und dann haben natürlich unsere Kollaborationspartner in der Charité, die sind so das offizielle Coronavirus-Labor in Deutschland, die haben dann relativ schnell damit begonnen, das in ihren Laboren zu züchten, gewissermaßen damit zu arbeiten. Und dann haben wir dann so Anfang Februar gesagt, ja guck, eben dieses ganze Programm, das wir da mit diesem NL63-Coronavirus gemacht haben, lass uns das jetzt auf SARS-Coronavirus-2 anwenden. Und ja, und dann haben wir einige Vorbereitungsexperimente gemacht, und quasi vor so 3, 4 Wochen sind diese ersten Virusproben bei uns ins Labor gekommen, und jetzt verwerten wir die, analysieren die und hoffen da irgendwas Sinnvolles rauszukriegen.
Und wie sieht's aus? Habt ihr da Chancen auf Erfolg oder seht ihr da Pfade für was Interessantes?
Ja, genau. Also es ist ja irgendwie so, am Samstag machen wir das Medikament, am Sonntag die Impfung. So ist es leider nicht.
Ja. Doch,
Schickst du
das
mir
war
eins
jetzt die
vorbei?
Frage. Ich, genau.
Ja, genau. Ihr könnt dann am Montag, könnt ihr es dann abholen kommen.
Okay. Ich möchte gerne auf die
Nee.
Liste.
Ja. Genau, 2 Klopapierrollen,
Genau.
dann kriegst du es.
Genau. Hier Podcast kannst du so tun, wir klick, klack unter der Hand, wir melden uns dann bei dir.
Ja, genau. Ich habe heute Klopapier eingekauft, es gibt also wieder. Sehr gut, war ich froh. Ich meine, das Gute ist ja, dass jetzt wirklich quasi Tausende oder Zehntausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit an diesem Ding forschen. Und ich glaube, es ist wirklich einfach so ein ganz großes Mosaik, das wir da versuchen, in Windeseile zusammenzustellen. Und wenn dieses Mosaik vielleicht irgendwie 200.000 Steinchen hat, dann bin ich jetzt daran, quasi eines von diesen 200.000 Steinchen zurechtzufeilen, damit es dann irgendwie sinnvoll reinpasst.
Und
Also deswegen eben, das ist halt einfach einer von ganz vielen kleinen Beiträgen, die wir hier hoffentlich leisten können.
das ist und wie ist denn das jetzt? Also ihr habt das bekommen, diese Probe, ist die noch gefährlich? Ist die potenziell ansteckend? Also kann man sich daran infizieren oder ist das total harmlos und ihr könnt da einfach.
Nee, also wenn die quasi zu uns ins Institut, also in unser Labor kommt, da an diesem Max-Helmholtz-Zentrum für Molekularmedizin in der Helmholtz-Gemeinschaft, wo wir drin arbeiten, dann sind die chemisch inaktiviert worden. Es gibt an der Charité, in diesem Virologie-Institut gibt es so ein Hochsicherheitslabor, also sogenannte Sicherheitsstufe 3. Da gibt es, glaube ich, im Morgenmagazin von ARD gibt es auch so ein Video, da haben die das gefilmt, wie das funktioniert. Also wenn man da arbeitet, da muss man dann wirklich so ein Helm aufziehen mit Belüftung. Da ist auch irgendwie Unterdruck in diesem Labor, damit das Virus nicht entweichen kann. Und da machen dann unsere Kollaborationspartnerinnen und Partner machen da die Experimente mit dem richtigen lebendigen Virus. Das wird dann aber chemisch inaktiviert, also in unserem Fall mit Methanol. Holzgeist, das was gefährlich ist, was man nicht trinken sollte. Und dann sind die Proben quasi nicht mehr infektiös und dann kann man sie rausnehmen. Und was wir dann machen, ist eben diese sogenannte Einzelzellsequenzierung, eine relativ neue Methode, mit der man sehr hoch aufgelöst schauen kann, was in infizierten Zellen geschieht. Und das sind halt das Gute ist eben, weil wir halt dieses ganze Prozedere schon etabliert haben, über das letzte Jahr hinweg mit diesem anderen Coronavirus konnten wir jetzt quasi wirklich
Jetzt hingste gerade leider für einen halben Satz zwischendurch mal. Hallo, kannst du mich noch hören?
Ja, ich
okay.
bin
du hast
noch
irgendwie.
da. Ja, genau, okay. Also eben, das ist diese ganze Biosicherheit, das müssen wir extrem ernst nehmen. Weil
Mist. Ganze Sicherheit müssen wir ernst nehmen, weil. Und prompt ist er weg.
Manuel, irgendwas ist mit deinem WLAN. Keine Ahnung. Wir hören dich nicht mehr.
Wir hören dich nicht mehr. Hör mal auf, 5 Netflix-Streams gleichzeitig zu machen.
Jetzt habe ich das geschrieben. Es ist auch rausgeflogen aus der Leitung, oder?
Ach so, warte mal.
Ruf ihn nochmal an.
Ist er wirklich richtig rausgeflogen?
Ja, ruf ihn nochmal an.
Nee, ich höre ihn noch. Warte mal, gerade war er noch mal kurz da. Hallo, hallo.
Also ich höre euch.
Ah. Ja, jetzt bist du wieder da.
Jetzt bist du wieder da.
Bin ich wieder da, sehr gut.
Du hast gerade was.
Nee, genau, Biosicherheit. Eben, es gibt also Biosicherheitsverordnungen, die regeln ganz genau, welche Viren oder Bakterien müssen unter welchen Bedingungen bearbeitet werden und wie werden die auch aktiviert. Das wird dann auch von diesem berühmten Lageso in Berlin dann auch geprüft, ob diese Inaktivierungsmethoden wirklich so funktionieren, wie wir behaupten. Also wir haben da wirklich, das muss 100% sicher sein, dass keine infektiösen Proben aus diesen Hochsicherheitslaboren rauskommen.
Und wie ist das? So wie war das? Also bist du jetzt auch selber in, du gehst wahrscheinlich noch arbeiten, nehme ich mal an, jeden Tag.
Ja, genau. Also ich bin ja quasi eigentlich relativ privilegiert. Ich mache eigentlich das, was ich immer mache. Dazu habe ich noch irgendwie das Gefühl, dass es was halbwegs Nützliches sein könnte.
Ja.
Es ist halt einfach alles viel intensiver als sonst, aber im Prinzip mein Alltag sieht relativ ähnlich aus.
Hast du noch einen Kindergarten? Hat dein Kind noch einen Kindergartenplatz? Bist du?
Nee, wir haben da so, ging leider nicht, weil wegen dieser Ein-Eltern-Regelung.
Ah, die haben es auch mittlerweile
da müssen
auch
irgendwie beide Eltern, ja, aber es ist dann irgendwie schwierig, weil wenn nur ein Elternteil sogenannt systemrelevant ist, aber das andere Elternteil irgendwie Homeoffice arbeiten kann, dann kriegt man dann doch keinen.
Du bist systemrelevant. Lässt dir ein T-Shirt machen?
Nee, ich bin natürlich nicht systemrelevant. Das ist ganz unangenehm. Natürlich bin ich nicht systemrelevant, aber es gab dann schon, ich habe dann so ein Schreiben gekriegt und so, dass ich irgendwie notwendig bin für die Forschung oder was auch immer. Aber ich würde mich nicht als systemrelevant bezeichnen. Ich bin ja nicht irgendwie medizinisch unterwegs.
Ja, aber naja, ich meine, aber.
Oder Pflege.
Aber jetzt leider wieder die Audioqualität von deiner Seite aus wieder ein bisschen schlechter, aber ich meine, wenn man daran mitforscht, ich glaube, viel relevanter wird es jetzt, glaube ich, erstmal bis auf Weiteres nicht, würde ich sagen. Also wenn ihr länger braucht, um den Impfstoff zu machen, dann hängen wir noch länger an der Bude drin.
Ja, genau, also ich weiß, dass ich da in einer privilegierten Lage bin. Ich gebe mir da schon auch Mühe.
Ja, die Audioqualität ist leider eine Vollkatastrophe, aber was ich...
Also ich höre euch sehr gut.
Ja.
Yeah!
Studio-Link ist immer total super Audioqualität, bis es nicht mehr ist.
Ja, wir hätten vielleicht auch mal vorher Bescheid sagen sollen, dass du nochmal eine Aufnahme machst, dass du mir dem Zuhörer die zuschickst. Nachher ist man immer schlauer.
Oder warte mal, kannst du vielleicht dein iPhone einfach nebenher die Sprachnotizfunktion mitlaufen lassen?
Ja, oder ein QuickTime halt.
Ja.
Ja, selbst die Sprachaudiofunktion ist besser als.
Ist es wirklich so schlecht?
Es ist, du hast Aussetzer. Also es fehlt öfters mal so ein halbes Wort oder ein halber Satz einfach. Also wenn man dich versteht, dann versteht man dich ganz gut, aber ansonsten bist du zwischendurch manchmal ein bisschen weg, leider. Und es wird zwischendurch immer wieder gut und dann wird es wieder schlechter. Also als ob tatsächlich irgendwie Ach, Deutschland, deine WLANs.
Also ich bin wirklich, ich bin 2 Meter neben dem Router. Also gut, ich...
Ethernet-Kabel hast du wahrscheinlich nicht, ne? Nehme ich mal an.
Was Kabel? Da haben wir doch früher haben wir doch Menschen mit Piraten mit Kabeln verprügelt.
Ethernet-Kabel, einfach ein Ethernet-Kabel reinstecken in den Router. Das wäre jetzt, das wär jetzt die Rettung.
Da müsste ich noch einen USB-to-Ethernet-Converter haben. Habe ich leider nicht.
Ah, okay.
Gut.
Und über dein Handy tethern, geht das vielleicht?
Ich kann da höchstens mal versuchen, quasi vom iMac aus, vom Desktop-Computer. Vielleicht hat er das besser.
Nee, es liegt, glaube ich, eher am WLAN als am Computer, glaube ich. Das ist das Problem.
Gar nicht sein. Ich habe mir
Also,
sogar einen neuen Router gekauft für die 3.
nee, also nicht, dass das WLAN schlecht ist, sondern der Dienst, den wir nutzen, der kommt nicht gut mit WLAN zurecht, aus irgendeinem Grund.
Ach so, ich verstehe. Ethernet-Kabel.
Wie, der Dienst, den wir nutzen, kommt nicht gut mit WLAN zurecht?
Studio Link kommt nicht gut mit WLAN zurecht.
Das stimmt überhaupt nicht.
Also, ich hatte es auf jeden Fall, hatte ich mehrmals das Problem mit WLAN,
Ja, Video Link. Dein WLAN ist einfach scheiße, das ist alles.
Aber ich habe jetzt mehrere unterschiedliche WLANs, hatte ich das Problem.
Ja, aber die sind alle scheiße.
Und ich habe es auch schon mehrmals gelesen, dass Studio Link bei WLANs manchmal Probleme hat. Also nicht immer, aber bei manchen WLANs.
Was ist denn das hier? Also bei meinem WLAN funktioniert das ganz fantastisch. Das ist halt die meisten Leute machen sich halt nie die Mühe, ihr WLAN mal einzurichten. Das ist so, ja, das, warte mal, ich setze hier mal einen Marker nebenbei. Das sehe ich eher so als das große.
Ja, wir können ja noch ein bisschen nochmal auf die letzte Folge eingehen. Wir haben natürlich besonders viel Feedback bekommen.
Stimmt. Das war eigentlich nur ein Test, um zu sehen, ob wir noch Hörer haben.
Genau. Ich finde das
Danke für das
interessant,
viele
weil
Feedback.
wir hatten ja irgendwie der Streit bei WMR war ja eigentlich mal eine Institution. Und das hatten wir jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen wieder in den Hintergrund geraten. Und jetzt ist das halt mal wieder passiert und da waren dann auch ganz viele sehr, sehr irritiert davon. Und das kann ich auch verstehen, weil ich glaube, das ist auch nicht wahnsinnig gut anzuhören. Ich glaube, das war auch nicht gut. Also ich glaube, also ich jedenfalls für mich kann sagen, das war jetzt keine gute Performance von mir. Also ich war wirklich saumüde und schlecht vorbereitet. Und ich glaube, es ist okay, also wir machen das ja, wir machen ja keine Vorbereitung für die Sendung. Wir gehen einfach so ins Gespräch und ich glaube, das ist auch meistens okay. Aber wenn man dann über solche, sag ich mal, sehr, sehr krassen Themen wie Corona und so spricht, dann muss man, glaube ich, sich ein bisschen mehr Gedanken vorab machen, was man sagen will und so ein bisschen mehr Bewusstsein, was man da kommuniziert. Und das habe ich nicht gemacht und ich war sehr müde und deswegen
Machen wir es
war
jetzt mal
das
besser.
genau. Und deswegen,
Ich habe jetzt
ja.
einfach mal im QuickTime-Player so eine Audioaufnahme
Ah, cool.
gestartet, aber die nimmt natürlich nur mich auf.
Ja klar, aber das können wir dann im Zweifelsfall dann einfach als Spur einsetzen, wenn dein
Okay,
Audio zu
gut.
schlecht wird. Und dann ist das auch ganz gut. Genau.
Okay, gut. Also die läuft, die Audioaufnahme.
Okay, gut. Dann haben wir
Super.
hoffentlich irgendwas. Warte mal, dann setze ich hier nochmal einen Marker rein, ab wann die Audioaufnahme ungefähr startet. Ja, was mich ja interessieren würde, weil du schon meintest, dass es ein bisschen mehr Anspannung wäre oder irgendwie sowas in der Richtung. Wie ist das denn? Also wie ist das denn, wenn man mitkriegt, scheiße, also so war das, also ich stelle mir vor, es ist so eine Mischung aus irgendwie geil, dass sich die Welt mal für das interessiert, was man macht, aber irgendwie sicherlich auch ganz furchtbar, oder?
Ja, genau, es ist super ambivalent. Eben, ich habe ja das, ich mache ja dieses Corona-Info, dieses so quasi fast tägliche Update auf Twitter und Facebook und Blog und so. Und das habe ich ja, glaube ich, irgendwie so am 20. Januar begonnen oder so, wo das in Wuhan dann wirklich zu eskalieren begann. Und da habe ich wirklich so gedacht, ah ja, das ist jetzt mal ein interessantes Thema, da kann ich was ein bisschen dazu sagen, lass uns gute Wissenschaftskommunikation machen, weil das Thema die Leute sowieso interessiert. Und dann gab es dann diese Fälle in Bayern, da habe ich gedacht, okay, ja, kommt das jetzt auch hierher?
Ja.
Und dann gingen die irgendwie wieder weg. Und dann war irgendwie so Mitte Februar und die Fälle in China flachten ab. Und da hatte ich schon wirklich so ein bisschen das Gefühl, so einige Tage, so ja, jetzt ist es irgendwie vorbei. Und dann war ich irgendwie sehr erleichtert. Aber schon auch irgendwie so, ja, war es das jetzt wirklich schon? Und dann ging es so wirklich los, dann Ende Februar in Italien, dann Anfang März in Deutschland. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt nicht mehr gut. Das wird nicht lustig werden. Und eigentlich da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, also jetzt, bisher war das irgendwie so interessant und spannend und irgendwie auch abwechslungsreich und gut. Und jetzt wird es nur noch Stress.
Also wir haben auch viel darüber geredet, wie krass ein dann doch diese Wucht der Welle und die, sag ich mal, beschleunigte Entwicklung, die wir so jetzt durchgemacht haben, wie sehr uns das vom Hocker haut, sag ich mal, ja. Also wie krass wir das empfinden, wie wir davon überrollt worden sind. Aber selbst du als, sag ich mal, Profi hast auch das Gefühl, dass du dich da, dass sich das überrascht hat.
Also ich glaube vielleicht so, weil ich so eben schon tiefer drin bin in der Materie, das hilft vielleicht ein bisschen gelassener damit umzugehen. Aber es ist ja nicht so, oder ich arbeite schon länger mit Viren und wenn man da so mit Viren im Labor arbeitet, dann ist das immer so, man geht da irgendwie hin und dann infiziert man so seine Zellen im Labor und dann geht man irgendwie wieder nach Hause und dann ist es vorbei. Und jetzt ist dieses Virus da irgendwie da draußen und verbreitet sich einfach so völlig, so dieser eben das die Spezialität von Michael Seemann, so dieser Kontrollverlust, den man da natürlich als Wissenschaftler speziell erfährt, weil man Viren im Labor immer als ein sehr kontrollierter Prozess handhaben kann. Und jetzt plötzlich ist das so völlig außer Rand und Band. Also das ist dann vielleicht so die Komponente, wo man denkt, ja, damit muss man dann irgendwie zusätzlich umgehen können. Aber ich glaube so, eben wie vorher gesagt, dass ich das jetzt irgendwie sehr gut kenne, das Thema, und da eigentlich schon lange tief drin bin, das hilft, glaube ich, schon, da ein bisschen gelassener damit umgehen zu können. Vor allem das Schwierige ist, ich meine, das müsst ihr eher sagen, ich glaube, das Schwierige für viele Menschen jetzt ist, dass diese unendliche Menge an Informationen, die auf uns da so reinprasselt, aus den unterschiedlichsten Quellen, damit umgehen zu können und das auch einzuordnen. Ich nehme an, das ist so die für viele eine große Schwierigkeit.
Also ich muss sagen, so für mich ist so die große Schwierigkeit, dass, also ja, es ist auf deiner Seite eine Menge Information, aber ich habe nicht das Gefühl, wirklich wahnsinnig viel zu wissen. Also so dieses, ich weiß, und ich habe auch das Gefühl, dass ist ja ein offener Umgang damit. Ich meine, das ist was Neues, weiß man halt nicht. Zum Beispiel eben diese Frage, die hatten, war so ein bisschen gestern, wie viel Abstand sollte man auf der Straße zueinander halten? Wie hoch ist das Risiko, wenn ich da nicht irgendwie, wenn ich da irgendwie nur einen halben Meter Abstand halte beim Vorbeigehen? Ist das ein realistisches Risiko, dass ich mich damit anstecke, oder ist das eigentlich eine wie ein Lottogewinn quasi, sich dabei anzustecken oder sowas. So, das sind so diese, ich weiß auf der einen Seite, dass es eine Riesenbedrohung ist, die ich aber trotzdem nicht sehen kann und eigentlich gar nicht so wirklich genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Das ist für mich gerade so, aber ich nehme an, da bist du genauso ratlos wie wir, oder?
Ja, ich glaube, das Schwierige ist eben, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ja draußen ansteckt, ist ja wirklich gering, auch wenn man sich mal näher als 1,5 Meter kommt, weil eben die Tröpfchen, wenn sie jetzt da wären, die wären dann vom Winde verweht und so. Ich glaube, womit man quasi umgehen können muss, und das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, ist das, oder es ist ja immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Es ist nicht so, dass man kann sich immer anstecken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt irgendjemandem auf den Straßen von Berlin begegnest, dass du dich da ansteckst, die ist minim. Da wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nichts geschehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht null. Und dasselbe ist auch, wenn du an jemandem vorübergehst und du hast 3 Meter Distanz, dann wirst du dich nicht anstecken. Und wenn du an jemandem vorübergehst und die Distanz ist vielleicht irgendwie 40 Zentimeter und diese Person hat das Virus in sich, hustet gerade in diesem Moment, wo du vorübergehst, dann gibt es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst.
Okay.
Aber da müssen ganz viele Dinge zusammenkommen. Diese Person muss infiziert sein, die muss gerade in dem Moment husten oder niesen. Und was wir ja machen, alle diese Maßnahmen, sind ja wirklich so diese ganz vielen kleinen Dinge, die wir jetzt, also alle von uns irgendwie leisten können. Und nur wenn wir das alles zusammensetzen, ergibt das Ganze gewissermaßen einen Sinn. Also dass du, Michael Seemann, jetzt irgendwie 1,5 Meter Abstand hältst zu allen deinen Mitmenschen, das ist ja als Einzelmaßnahme, wird das nichts ändern. Aber wenn das jetzt alle 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner von Berlin machen, dann wirkt es was. Und ich glaube, das ist so das Denken, das wir hinkriegen müssen, dass das wirklich so eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Wo der Denk Einzelne...
Auch, ja, genau.
Ja,
wo das individuelle Verhalten ist nicht in erster Linie dafür da, um dich zu schützen, sondern das individuelle Verhalten ist halt dafür da, dass es in Summe sozusagen das Verhalten des Virus verändert. Ne? Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen, wobei, ich meine, dein Verhalten schützt auch dich selber.
Klar, weil aber es ist jetzt nicht das Primäre. Ja.
Doch, das ist schon auch, so ist es nicht. Ich meine, man soll sich schon auch immer daran denken, dass man sich selber schützen kann. Weil ich meine, es sind ja jetzt irgendwie ein Tausendstel der Bevölkerung in Berlin ist ja jetzt infiziert ungefähr. Und klar, ich meine, wenn du nicht unter die Leute gehst, dann schützt du auch dich selber. Du schützt immer die anderen und auch dich selber. Das ist ja wie irgendwie, wenn du Steuern zahlst, dann ist das auch irgendwie, kommt auch wieder was zurück. In Form von irgendwie Straßen oder was oder Schulen oder was auch immer. Also es ist immer, man hilft sich immer auch selber.
Trägst du eine Maske, wenn du einkaufen gehst?
Nee.
Nee?
Nee, ich habe ja auch keine und
soll ich dir eine zuschicken?
Ist schwierig dann.
Dafür krieg ich den Impfstoff.
Ja, genau. Kriegst du eine Klopapierrolle. Ich könnte mir ja ein bisschen Klopapier um den Kopf wickeln. Das wäre auch mal eine Maske.
Wird doch nur geklaut.
Weil ich hab jetzt damit angefangen, meine Mutter hat angefangen, ich habe meine Mutter gefragt, hey, du hast doch eine Nähmaschine, hast du vor, Masken zu nähen oder kann ich mir die Nähmaschine abholen? Dann hätte ich ihr versucht, Masken zu nähen. Und dann hat sie angefangen, Masken zu nähen und dann hat sie ihren ganzen Freundeskreis angestiftet, die jetzt zu einem erheblichen Teil angefangen haben, auch Masken zu nähen, halt so alles ältere Damen. Und davon haben sie jetzt uns hat meine Mutter welche uns zugeschickt und jetzt sind wir so, mittlerweile im Prenzlauer Berg gehört das ja eigentlich schon dazu. Das ist ja zum guten Ton, dass man hier mit einer selbst gebastelten Maske durch die Gegend rennt.
Ich, ja?
Geil.
Ja.
Naja, nee, es ist leider noch nicht, aber ich glaube, es kommt. Es geht langsam in die Richtung.
Okay.
Man wird angeguckt wie ein Hipster.
Ja, genau. Also ich habe schon eine Maske getragen, dass noch niemand eine Maske getragen hat. Das finde ich auch faszinierend, oder? Es war ja quasi bis vor irgendwie 2 Monaten oder 1 Monat völlig undenkbar. Und immer, man hat immer so diese Asiatinnen als Asiaten gesehen, manchmal, die da mit Masken rumlaufen. Und da haben wir gedacht, hä, wir sind doch hier nicht in Tokio oder so. Und jetzt ist das irgendwie plötzlich normal geworden. Das finde ich extrem faszinierend. Jetzt nicht aus irgendwie naturwissenschaftlicher Perspektive, sondern eher so quasi aus soziologischer, wie das jetzt plötzlich auch hier einfach so gang und gäbe ist, dass Menschen Masken tragen.
Ja, total.
Ich habe gemerkt, dass man wird überhaupt nicht mehr schief angeguckt. Im Gegenteil.
Ein bisschen schon. Wir haben hier Bauarbeiter im Haus, die gucken schon noch schief.
Also ich habe das schon gemerkt sozusagen auf dem Flug zurück von Bali, das war so vor 3 Wochen oder was, 3,5 Wochen oder sowas. Und da war es schon so, auf dem Rückflug haben auf jeden Fall mehr deutsche oder sag ich mal europäisch aussehende Menschen irgendwie Masken getragen als auf dem Hinflug. Auf dem Hinflug noch gar nicht und dann auf dem Rückflug merkte man das dann schon. Und also zumindest am Flughafen und so an diesen Ecken und mittlerweile hier auch auf der Straße so ein paar Leute. Und ich finde das auch super interessant. Es gab ja diese Aktion unter anderem, also angestoßen von Friedemann Karich, dieses Maske auf. Und das ist ja auch echt super erfolgreich gelaufen. Aber was ich nochmal sagen wollte zu den Masken, Also maskeauf.de, falls ihr euch sozusagen selber eine Maske machen wollt, da könnt ihr euch alle möglichen Anleitungen anschauen und das sind tausende von Influencer, die da irgendwie jetzt irgendwie Werbung machen, wie man sich eine Maske machen soll und dass man in der Öffentlichkeit jetzt Masken tragen soll. Aber was ich interessant fand an dieser Debatte war, dass eigentlich die ganzen Experten, und zwar eigentlich alle westlichen Experten, das gilt genauso für die amerikanischen wie auch die deutschen Experten, immer alle gesagt haben, ja, Masken, das bringt alles nichts und so weiter und so fort. Und jedenfalls habe ich jetzt das Gefühl, dass da jetzt so ein Umschwung ist. Ne? Also das RKI hat jetzt tatsächlich auf seinen Empfehlungen, seinen offiziellen Empfehlungen jetzt das erste Mal Masken tragen halt mit aufgeführt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Christian Drosten und andere Leute, immer wenn sie auf das Maskenthema angesprochen wurden, so ein bisschen immer im Hinterkopf gehabt haben, dass es ja, dass es halt zu wenig Masken gibt und so ein bisschen die Angst regiert hat, dass jetzt, wenn jetzt jeder Normalo sich irgendwie sein 100er-Pack Masken zu Hause bunkert, dass dann halt einfach keine Krankenhäuser mehr mit Masken an Masken kommen. Und dass das so ein bisschen so die Motivation war am Anfang von den entsprechenden Leuten, diese Maskensache so ein bisschen runterzuspielen.
Ich glaube, das ist auch durchaus ein realistisches Problem, oder? Also, dass das passieren könnte oder dass das passiert wäre. Und jetzt ist ja so quasi die aktuelle Ansage ist ja, ja, näht euch selber Masken, aber genau. Überlasst.
Näht euch selber Masken, hat sich das auch so verändert, weil ich glaube, das war so, das löst so ein bisschen so dieses Shortage-Problem dann auch.
Ja.
Ja. Was sagst du dazu, Emanuel?
Ja, ich hab das natürlich auch versucht, irgendwie da ein bisschen reinzulesen und das alles abzuwägen. Und eben, das sind ja wahnsinnig, also sehr, sehr breites Spektrum an Meinungen, was man da sieht. Und also eben, ich kann das irgendwie auch jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie wirklich gut ist oder nicht. Aber eben, wie vorher gesagt, oder jeder kleine Beitrag hilft. Und wenn Menschen jetzt Masken nähen, dann ist das super, weil ich meine, das ist ja auch einfach was Schönes, so eine gute Maske nähen zu können. Und eben, da kann man sich vielleicht auch irgendwie beschäftigen damit. Und es ist ja wirklich auch hilfreich. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir jetzt sagen, man muss jetzt so eine Maskenpflicht durchsetzen, weil das ist ja schon sowieso oder eine große Diskussion, oder wie weit dürfen jetzt diese Regelungen gehen. Und jetzt dann zusätzlich zu allen Einschränkungen auch noch Maskenpflicht braucht, kann ich jetzt nicht sofort sagen, aber wenn Menschen jetzt sich Masken nähen und das freiwillig anziehen, dann finde ich das super.
Also ich habe mir heute schon vorgenommen, wenn das vorbei ist, dann verbrenne ich meine Maske. Das wird so ein Spaß.
Wenn es die Impfung gibt, ja.
Wenn es die Impfung gibt. Ich hole mir die Impfung und worauf ich mich richtig freue, ist einfach, mich einen Kaffee zu setzen und einen Kaffee zu trinken.
Und nicht. Ja, genau. Das habe ich auch schon öfters gemacht.
Das hast du gemacht oder hast du vermisst?
Nee, das vermisse ich natürlich auch.
Ja.
Und auch ständig diese Fahrradfahrerei, das nervt auch. Ich würde auch gerne wieder Straßenbahn fahren.
Ich fahre lieber Fahrrad. Also,
das Fahrrad vermisse ich.
Ja, es ist einfach.
Okay. Ja.
Nee, ich habe das Gefühl, wenn ich Fahrrad fahre, bin ich sowohl mehr für mich wie auch für andere eine Gefahr, als wenn ich Straßenbahn fahre.
Du bist ein schlechter Radfahrer, nee, ich bin nämlich.
Das ändert sich nur zu
Corona-Zeiten. Ja, nee, ich bin einfach quasi zu unkonzentriert und unkonzentriert in Berlin Fahrrad fahren ist einfach keine gute Idee.
Das stimmt, ja.
Selbst zu Corona-Zeiten, wo keine Autos mehr fahren oder nur noch wenige.
Ja, schon, aber weißt du kannst ja immer so in ein Tramgeleise reinkommen oder irgendwie. Also weißt du, wenn du gar nicht mehr auf die Straße achtest, dann ist halt nie
okay, dann ist
gut,
gefährlich.
Ob jetzt Corona ist oder nicht, ja.
Wie ist denn deine Einschätzung? Also ich finde es unfassbar, also was ich tatsächlich sehr, sehr schwer finde, ist Informationen zu finden, der ich das Gefühl habe, vertrauen zu können. Ich bin so ein bisschen zurückgefallen zu den ganzen Institutionen, die man so hat. So Tagesschau wird schon nicht ganz schlecht sein und so und dieser. Aber also abgesehen davon, dass ich das mitgekriegt habe, dass du offensichtlich mit ihm zusammenarbeitest und dass ein Kollege von dir ist quasi, wahrscheinlich ein bisschen entfernter. Hast du das Gefühl, dass Drosten schon, dass der schon weiß, wovon er redet? Stimmst du dem zu? Stimmst du ihm nicht zu? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er tendenziell so ein bisschen konservativ ist, so ein bisschen eben mit den Masken relativ zögerlich war und sowas, aber schon definitiv weiß, wovon er redet.
Dafür ist er ein Early Adapter, was die App angeht. Das ist, finde ich, auch interessant. Also jetzt momentan
promotiert
er die App. Lass uns da gleich nochmal drüber reden. Das finde ich spannend. Das
können wir gerne machen, auf jeden Fall.
Ja, gut, eben den Podcast von Drosten habe ich leider meistens keine Zeit, den zu hören, aber manchmal höre ich so ein bisschen rein. Aber ich glaube, was er gut macht, Christian Drosten, ist, dass er eben so diese Unsicherheit und das auch irgendwie gut erzählt gewissermaßen, weil das ist ja das Problem, dass man noch sehr, sehr viel nicht weiß und dass das wirklich so quasi, oder dass es der fahrende Zug wird quasi im Fahren zusammengebaut. Das ist ja, was wir hier eigentlich machen.
Ja.
Und ich glaube, das bringt er recht gut rüber. Und eben, er sagt ja auch gut, ich meine, ich hatte damals, irgendwie vor 2 Wochen habe ich das noch anders gesehen als heute. Und das ist halt genau das Problem. Das ist wirklich ein extrem schnelles Lernen für uns alle. Und Dinge, die vor 3 Wochen man noch als sicher angenommen hat, sind es dann eben nicht. Das Ding ist natürlich, ich glaube, die Schwierigkeit besteht vielleicht ein bisschen darin, dass es gibt halt wenig Neues, ganz grundsätzlich mal gesehen. Oder wir haben jetzt in den letzten, also wir haben jetzt 3 Monate Epidemie oder Pandemie gewissermaßen und die meisten Dinge sind jetzt mittlerweile bekannt. Eben zum Beispiel, dass ältere Menschen viel stärker gefährdet sind, dass das Virus extrem ansteckend ist, gerade so bei Großveranstaltungen oder in Clubs oder in Kneipen oder in Skigebieten oder so, das wissen wir jetzt. Wir kennen ungefähr die Sterblichkeitsraten der verschiedenen Altersgruppen. Wir wissen, wo das Virus ist. Wir wissen, wie man das testen kann. Wir wissen, dass jetzt an dieser Antikörpertest kommt. Es kommt halt nicht so viel Neues mehr dazu, oder? Wir haben so quasi ein bisschen ein Informationsplateau erreicht. Und das ist halt jetzt, oder die Lage ist wahnsinnig angespannt und die Menschen möchten irgendwie mehr wissen, aber man kann im Moment einfach diesen großen Wissensstores, glaube ich, nicht mehr so wirklich befriedigen. Und was dann geschieht, ist, dass auch die Leute dann irgendwie nervös rumzuklicken beginnen und jedes kleine Informationsfitzelchen versuchen, da irgendwie noch reinzunehmen und denken, ah ja, hier jetzt das Chloroquin, das versuchen wir jetzt. Und dann er könnt ja vielleicht auch noch erinnern an diese Geschichte mit dem CureVac, diese Firma da in Tübingen, die von Trump gekauft, das ist ja völlig irrelevanter Nebenschauplatz, aber hat dann irgendwie für 2 Tage alle beschäftigt.
Da gab es
und dann war die Sau aus.
Da gab es gerade eine schöne Folge von der New York Times Daily, genau zu diesem Thema, also zu diesem versuchten Verkauf, auch mit Interviews von dort Leuten, die da arbeiten und das ist nicht ganz unrelevant, ne? Weil im Endeffekt geht es ja auch darum, wer da am Ende sozusagen als erstes dieses Vakzin halt herstellt. Und dann ist das eine geopolitische Variante, weil dann geht es dann darum, das Land, das das als erstes hat, ja, das wird erstmal seine eigene Bevölkerung durchimpfen, bevor irgendjemand anders das kriegt. So. Das ist so ein bisschen die Befürchtung hier zumindest. Ja.
Also das ist nicht ganz, warum ich dieses CureVac-Beispiel erwähnt habe, das ist halt einfach so ein, oder wie eine von diesen ganz vielen Dingen, die irgendwie 1 oder 2 Tage ganz heiß sind, alle stürzen sich darauf und dann ist es irgendwie wie durch und quasi von der Wissenschaftsfront kommt gewissermaßen nichts Neues, dann muss man sich so auf die nächste Sau stürzen, die durchs Dorf getrieben wird. Oder das, was ich meine, ist, dass die Wissenschaft kann jetzt nicht mehr so schnell neue Erkenntnisse liefern, wie die Leute im Prinzip verlangen, dass jetzt was Neues kommt. Und dann kommen eben so Nebenschauplätze dann zum Zug. Was diese geopolitische Perspektive angeht, natürlich, das ist grundsätzlich so, aber mittlerweile sind so viele Firmen und natürlich auch Universitätskliniken und Forschungsinstitute damit beschäftigt, dass wenn es gelingen wird, einen Impfstoff herzustellen, dann wird er an vielen Orten quasi gleichzeitig gefunden werden, beziehungsweise dann über einen entsprechenden Austausch auch sich weltweit verbreiten. Deswegen glaube ich im Moment jetzt nicht unbedingt, dass das wirklich so ein Thema werden könnte, dass dann einfach nur die Amerikaner geimpft werden und alle anderen nicht.
Okay, das ist ein wichtiger Hinweis, ja. Das ist eine andere Frage. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserem letzten Podcast, worüber wir uns viel gestritten haben oder was so ein bisschen das Streitthema war, das war so ein bisschen die Epidemiologie, ne? Also ich habe das Gefühl, du hast recht, man weiß jetzt so ungefähr so die wichtigsten Dinge über das Virus, so ungefähr hat man die jetzt so ein bisschen auf dem Schirm. Aber was dann ja irgendwie nochmal so eine ganz andere Wissenschaft ist, habe ich das Gefühl, ist wirklich diese Epidemiologie. Also das heißt, diese Frage, wie verbreitet sich das Ganze jetzt und was kann man dagegen tun? Ne? Und ich weiß gar nicht, wie sicher zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel auch ein ganz anderes Feld, als mit dem du dich beschäftigst. Also wie sicher fühlst du dich denn da jetzt bei so einem Thema?
Also die Epidemiologie grundsätzlich eben, das ist nicht mal ein Fachgebiet, aber so die Studien, die jetzt rauskommen, die verstehe ich, also die kann ich dann schon irgendwie nachvollziehen und diese mathematischen Modellierungen, das geht dann irgendwie schon. Also ich beurteile diese Studien ja auch nicht irgendwie, das würde ich mir nie anmaßen, aber ich gucke mir die einfach an und vergleiche die vor allem. Also zum Beispiel gab es jetzt vom Imperial College, gab es ja zwei solche Modellierungen, die erste war vor irgendwie 2 Wochen und die zweite war jetzt. Die erste, da ging es darum, eben, wie wird sich das entwickeln, und also wie groß werden die Fallzahlen werden in den nächsten Wochen und Monaten, und das jetzt diese Woche war, welchen Effekt haben die verschiedenen Maßnahmen, die jetzt eingeführt werden, eben Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Und dann lese ich das einfach und dann schaue ich mir das an und dann sehe ich zum Beispiel eben bei der Studie jetzt diese Woche sind sie einfach mal davon ausgegangen, dass der Prozentsatz infizierter Menschen viel höher ist, als die Teststatistik sagt. Mhm. Und dann lese ich das so und dann denke ich, okay, das ist eine Annahme, die da treffen. Das kann so sein, kann aber auch nicht sein. Und dann lese ich vielleicht zum Beispiel eine andere Studie, eben da zum Beispiel in Island haben sie jetzt irgendwie 5000 Menschen, glaube ich, zufällig getestet und gesehen, dass 0,9% waren es, glaube ich, genau, 0,9% waren dann auch tatsächlich infiziert, also was dem auch wieder so ein bisschen widerspricht, dass die, und dann versuche ich einfach quasi so diese verschiedenen Dinge so ein bisschen zusammenbringen und zusammenzudenken gewissermaßen und dann mir daraus so ein bisschen ein Bild zu ziehen, wie könnte es ungefähr sein. Also ich versuche gewissermaßen diese Studien zu verstehen, nachzuvollziehen, vor allem auch welche Annahmen die treffen und dann zu vergleichen und dann entwickelt sich das, das ist dann so ein laufender Durchschnitt gewissermaßen und daraus, das quasi versuche ich dann zum Beispiel in meinem Blog auch zu beschreiben, wie sich so gewissermaßen die aktuellen Studien entwickeln. Aber eben beurteilen tue ich das nicht.
Wir müssen das mal ganz kurz pluggen hier. Das ist emanuelweiler.wordpress.com.
Weiler mit
Y. Und da gibt es ein, genau, Weiler mit Y. Und oder einfach mal googeln, findet man auch das Blog. Und da gibt es dann eigentlich sozusagen so einen Eintrag, den du immer weiter. Also das ist interessant, warum du nicht einfach neue Einträge machst pro Eintrag, aber auf jeden Fall, du packst immer alles in einen Eintrag, ne? Dann deine Updates, Corona-Updates.
Ja, das ist so. Ich bin halt nicht so der Profi-Blogger und als ich das begonnen habe, weißt du, da war irgendwie, hab ich gesagt, ja, jetzt mache ich das so 2-3 Wochen und dann wird es ja niemanden mehr interessieren. Ja, ist halt nicht so gekommen, wie wir jetzt wissen. Und jetzt behalte ich das halt einfach so bei. Es ist einfach so ein Tagebuch gewissermaßen mittlerweile.
Ja, also das ist wirklich spannend zu lesen, weil das ist ungefähr jeden Tag, schreibst du da über welche Dinge, die jetzt interessant sind zu dem Coronavirus, irgendwelche Studien, irgendwelche Vorträge, irgendwelches Hintergrundwissen, das du auch einfach so selber aus deiner Forschung mitbringst. Das ist sehr, sehr lesenswert und auch wirklich immer so relativ kurze Einträge, die aber auch echt gut verständlich geschrieben sind. Sehr zu empfehlen.
Ja, danke.
Ja, aber ich wollte nochmal zu der Epidemiologie zurück, weil das natürlich jetzt darum geht, die richtigen Strategien zu finden, ne, um mit Corona klarzukommen. Und Wir sind uns, glaube ich, alle so einig, dass zu Hause sein ja irgendwie auch mal ganz nett ist, aber irgendwann ja auch mal genug. Es geht jetzt ja, und gleichzeitig sind wir durch epidemiologische Modellrechnungen zumindest sehr, sehr sicher, dass das Ganze nicht morgen vorbei sein wird, sondern uns noch einige Zeit begleiten wird. Und die Frage stellt sich ja nun, wie wir sozusagen die Zwischenzeit gestalten können. Und die beiden Möglichkeiten, irgendwie nichts zu tun und für den Rest des Jahres zu Hause zu bleiben, sind beide nicht wahnsinnig attraktiv. Und da würde ich mich jetzt interessieren, was du darüber denkst.
Ja, die Frage kommt natürlich immer, oder? Wie lange dauert das noch? Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das wirklich beantworten kann. Ich glaube, was man eher machen kann, ist darüber nachzudenken, von was hängt das ab und in welche Richtung muss man forschen und arbeiten und denken, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu kriegen. Ich meine, die ganz grundlegende Zahl ist natürlich, wie viele Menschen sind infiziert, oder? Das ist wirklich ja so das Fundament, an dem wir uns quasi orientieren müssen. Wie stark steigen die Fallzahlen auch an? Das ist ja jetzt so ein bisschen zurückgegangen. Also zum Beispiel in Berlin haben wir da auch Glück. Das sind ja wirklich seit ein, zwei Wochen sind das immer noch nur noch ungefähr 200 neue Fälle pro Tag. Also da sind wir wirklich, haben wir großes Glück gehabt im Vergleich auch mit anderen Bundesländern. Das ist so mal die erste Grundsache. Wie entwickeln sich diese Zahlen? Dann die zweite Frage ist, die, glaube ich, so ein bisschen wenig diskutiert wird im Moment wieder, war mal ein größeres Thema, ist die Saisonalität der Erkrankung. Also ist das wirklich so ein Winterding wie die anderen Coronaviren, die wir schon kennen, oder diese Erkältungsviren, die ja vor allem auch im Winter auftreten, auch die Grippe, die nicht immer, aber fast ausschließlich so im Februar auftritt. Wie wird das jetzt mit dem neuen Virus sein? Hat das auch diese Saisonalität? Was bedeutet das auch? Weil natürlich ist eine Erleichterung, wenn das jetzt wirklich so ein Wintervirus ist. Aber auf der anderen Seite bedeutet das, im Oktober geht es dann wieder los. Und das bedeutet auch, dass man sagen kann, ja gut, jetzt haben wir das Sommerhalbjahr, da wird es relativ einfach werden. Da können wir wieder relativ weit Maßnahmen zurücknehmen vielleicht. Aber wir müssen das wirklich ganz genau beobachten. Wenn dann im Oktober, wenn die Erkältungssaison wieder beginnt, dass sich die Fallzahlen wieder ausbreiten, dass man dann irgendwie bereit ist und bis dann auch gelernt hat, welches die wirksamen Maßnahmen sind oder nicht. Das ist dann der nächste Punkt, dass man jetzt versucht, das wird jetzt auch gemacht, in der Epidemiologie zu schauen, welche sind jetzt die wirksamen Maßnahmen, welche nicht. Was bringen Schulschließungen, was bringt das Verbot von Großveranstaltungen, was bringt das irgendwie, dass Kneipen schon um 18 Uhr schließen müssen, was bringt Homeoffice und so weiter, also dass man auch vielleicht da die entsprechenden Forschungsprogramme jetzt auch schnell versucht aufzugleisen. Dann eine wichtige Frage ist natürlich auch, wie bereit ist die Gesundheitsinfrastruktur? Es werden jetzt zum Beispiel auch neue so Behelfsspitäler gebaut, die dann für so mittelschwere Covid-19-Fälle da wären, oder wann sind diese bereit, welche Kapazität haben die auch, und dann natürlich auch eben, wie geht das voran mit Impfstoffen, kommt da tatsächlich was oder dauert es noch 2 Jahre, wie geht das voran mit Medikamenten, also dass man wirklich einfach so, und das ist vielleicht etwas, was man ein bisschen mehr auch in der offiziellen Kommunikation machen könnte, dass man sagt, guckt eben, es ist schwierig, aber das sind die Dinge, auf die wir gucken müssen und gucken können, das sind diejenigen Dinge, wo wir noch mehr rausfinden können. Und wenn wir dann das alles zusammentragen, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wirklich sagen können, wie es weitergeht. Aber eben schlussendlich ist das ja auch, das sage ich immer wieder und deswegen sage ich es auch heute wieder, das ist ja eine politische Entscheidung, die hier getroffen wird. Das ist eine Abwägung aufgrund von recht ungenügenden Informationen. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, bevor man jetzt irgendwie die Politik oder wen auch immer verurteilt.
Ich habe mal zu dieser Saisonalität habe ich mal eine Frage, weil für mich klingt das erstmal alles total, also das kann man doch leicht rauskriegen. Man kann doch einfach gucken, überlebt so ein Coronavirus, überlebt der bei 25 Grad oder bei 20 Grad? Oder warum sind die denn überhaupt so saisonal, diese Viren?
Ja, es gibt verschiedene Dinge. Also das erste ist natürlich, dass Wir im Winterhalbjahr sind wir viel öfters drinnen, damit auch näher in Kontakt mit anderen Menschen. Also eben, dass man halt im Winter nutzen alle die Straßenbahn und im Sommer nehmen die Leute dann eher das Fahrrad. Es ist auch die Kinder in der Kita, die sind ja im Winterhalbjahr dann oft drinnen und im Sommer gehen sie viel häufiger raus. Oder im Winter bist du quasi in der Kneipe, sitzt du Schulter an Schulter an der Bar und im Sommer gehst du in den Biergarten raus. Oder das sind ja solche Dinge. Oder die Menschen sind sich viel näher im Winterhalbjahr. Und dann ist natürlich das Sommerhalbjahr grundsätzlich für das Immunsystem auch besser, zum Beispiel über die Vitamin D-Produktion durch das Sonnenlicht. Die Schleimhäute werden durch trockene, kalte Luft viel stärker beansprucht. Also sind viele verschiedene Dinge. Und
Ah,
natürlich die
okay.
Stabilität des Virus ist bei tieferen Temperaturen dann auch höher. Und dann fliegt es quasi länger in der Luft oder bleibt ein bisschen länger Klima. Also es sind verschiedene Faktoren, die diese Saisonalität beeinflussen. Aber das ist dann halt trotzdem von Virus zu Virus unterschiedlich. Es ist grundsätzlich so, dass diese Atemwegserkrankungsviren saisonal sind, aber in welchem Ausmaß, das kann man dann halt erst im Nachhinein sagen.
Also es klingt jetzt ein bisschen so, als ob es gar nicht so sehr vom Virus abhängt, ob das saisonal ist, sondern mehr von dem Verhalten des Menschen, beziehungsweise von eben, wie sind unsere Nasenschleimhäute aufgebaut bei unterschiedlichen, bei unterschiedlichem Wetter. Also es ist, dem Virus sieht man es also gar nicht so sehr an, ob das saisonal ist oder nicht.
Genau, das ist nicht nur vom Virus abhängig, sondern zum Beispiel davon ist, das mit den Schleimhäuten ist so, dass halt, oder diese Schleimschicht auf zum Beispiel im Rachen oder in der Nase, das ist so die erste Barriere gegen das Virus. Und wenn die quasi dicke, also dicht ist und quasi eine gewisse Dicke hat, dann ist sie natürlich besser, als wenn sie durch die trockene, kalte Luft im Winter ausgetrocknet wurde. Dann ist die Nasenschleimhaut natürlich anfälliger. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stark lässt sich das Virus von einer dickeren Schleimschicht auf der Nasenschleimhaut beeinflussen? Und das ist eine Frage, die man halt so ohne weiteres nicht beantworten
Okay,
kann.
das macht Sinn. Also es ist nicht einfach tatsächlich, ich drehe mal die Heizung ein bisschen auf und guck mal, wie sich das Virus verhält.
Nee,
Aber nochmal.
das
Ja, okay.
reicht auch nicht aus.
Nochmal zurück zu der Frage der Maßnahmen. In den letzten Podcasts oder in einigen der letzten Podcasts hat Christian Drosten auch in das Horn geschlagen, jetzt, das ist sozusagen eine, ja, Contact Tracing App geben solle. Und das ist ein Thema, das jetzt gerade auch sozusagen in der ganzen Netzbubble sehr, sehr kontrovers oder zumindest sehr, sehr viel diskutiert wird. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie da die Frontverläufe laufen, weil tatsächlich eine ganze Menge aus der traditionellen Datenschutzfraktion sich jetzt sehr, sehr sichtbar für eine Contact Tracing App, natürlich eine entsprechend datensparsame Contact Tracing App, aber auf jeden Fall für solche Konzepte einsetzen. Also beispielsweise Ulf Burmeier und Linus Neumann und sogar Frank Rieger und so andere Leute. Und die Idee dabei ist halt, über Bluetooth-Technologie sozusagen anonymisierte IDs von Kontakten zu sammeln, die man so hat, während man in der Welt herumläuft. Und dann im Fall einer Infektion, eines Tests oder von Symptomen, dass man dann über ein zentrales System den Leuten, mit denen man in Kontakt wird, signalisieren kann, dass sie sozusagen mit einer infizierten Person in Kontakt waren, was dann wiederum diese als Anlass nehmen können, sich entweder in Quarantäne zu begeben, sich testen zu lassen oder wie auch immer. Also das heißt sozusagen über solche Apps eine feingranulare, ein feingranulareres Containment zu organisieren als einen allgemeinen Shutdown. Was hältst du von solchen Sachen?
Ja, also ich finde es wichtig, dass eben unter den Expertinnen und Experten da im Datenschutz diese Diskussion stattfindet, dass man das wirklich ganz genau anschaut oder was sind jetzt quasi aus Datenschutzsicht da quasi bessere oder weniger gute Möglichkeiten. Dazu kann ich jetzt grundsätzlich nichts sagen. Was ich einfach wichtig finde, ist, wenn man sich das jetzt irgendwie macht, was was macht man eigentlich danach? Oder was ja in Wuhan gemacht wurde, waren diese Quarantäne-Hotels. Also es bedeutet, dass irgendwie, wenn es irgendwie so in einem Haushalt oder in einer Wohngemeinschaft oder was auch immer einen bestätigten Fall gab, dann kamen alle diese Leute in diesem Haushalt, kamen in so ein Quarantänehotel und wurden dann vielleicht irgendwie täglich oder alle 2 oder 3 Tage wurden getestet. Und wenn sie nach, ich weiß auch nicht wie vielen Tagen, immer noch negativ waren, konnten sie wieder nach Hause. Und wenn sie dann positiv waren, kamen sie so in ein Notspital gewissermaßen, so ein einfaches Spital, und wenn sich dann der Zustand verschlechtert hat, kam es in das richtige Spital. Also das bedeutet, wenn wir das jetzt sagen, dann müssen wir vor allem mal wissen, okay, jetzt kriege ich jetzt diese Nachricht, irgendein Kontakt hat sich, war irgendwie angesteckt, ich bin jetzt potenziell auch infiziert. Und was mache ich dann? Das muss ich ja wissen. Also man muss dieses Verfahren muss das ganz sicher geklärt sein, weil ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie so eine Nachricht kriegen, die sind erstmal, was tue ich jetzt?
Ja.
Gehe ich jetzt irgendwie nach Hause? Gehe ich jetzt zum Arzt? Gehe ich jetzt irgendwie in das Drive-In-Testzentrum? Oder bevor man sowas macht, muss man sich einfach bewusst sein, was danach kommt, dass man darf die Menschen damit nicht alleine lassen. Also weißt du, das ist dann, wenn es dann klar ist, okay, gut, ich gehe jetzt irgendwie nach Hause, ich melde mich irgendwo und dann kümmert sich irgendwie jemand darum, dass ich genug Klopapier zu Hause habe und so, dann ist es, glaube ich, auch viel einfacher, sowas durchzusetzen, als wenn man dann die Menschen im Unklaren lässt, was mit dieser Nachricht geschieht. Also einfach, man darf nicht nur über die Technologie diskutieren, das wird ja, glaube ich, dieser Fehler wird ja immer wieder gemacht, man diskutiert nur über Technologie, sondern eher, was machen die Menschen damit? Also diese Frage ist mir fast noch wichtiger, als mit welchen technischen Details jetzt man so eine App ausstatten würde.
Ja, das ist ein, ich würde das unter dem Thema Usability ein bisschen packen. Also ist natürlich, hat dann eigentlich gar nichts mehr mit der App zu tun, wie du richtig erwähnst. Aber ich habe mir auch diese Frage gestellt, wenn das wirklich so die Datenschutz-perfekte Variante ist, also dann kriege ich ja wahrscheinlich nur die Information, du hattest in den letzten x Tagen Kontakt mit jemandem, der sich als Corona-infiziert erwiesen hat. Was mache ich, wie gehe ich mit dieser Information um? Und da wäre es natürlich auch schon gut zu wissen, wer ist das denn? Hatte ich tatsächlich mit dieser Person Kontakt oder ist das einfach ein False Positive, weil ich halt im Auto zufälligerweise 5 Minuten an der Ampel neben jemandem gestanden habe oder wie auch immer oder irgendwie gibt es
ja
Fälle
genau,
geben.
Ja.
Also da wird's ja einen Haufen False Positives geben, einfach die du hattest Kontakt, obwohl du eigentlich gar keinen hattest, und das ist ja sehr, sehr schwer, das abzuwägen. Und selbst wenn ich das erste Mal mache und mich brav vielleicht 2 Wochen in Quarantäne begebe, gehe ich danach einmal wieder raus oder vielleicht noch während ich in Quarantäne bin, kriege ich eine Nachricht, du übrigens, du hattest jetzt wieder Kontakt mit jemandem, der positiv ist. Was mache ich dann? Gehe ich dann, warte ich jetzt nochmal 2 Wochen oder so? Und das ist, da muss man sehr, sehr gut sich was überlegen, wie man das hinkriegt, damit die Leute nicht, selbst die gutwilligen Leute, die jetzt, weil wenn nur ich diese Nachricht kriege, wenn das komplett anonym ist, dann ist ja das Einfachste, was ich machen kann, diese Push-Notification einfach zu ignorieren und so tun, als ob sie nie gekommen wäre.
Aber ich glaube, man muss das so ein bisschen im Kontext sehen, weil es gibt ja auch sehr, sehr, ich finde mittlerweile sehr, sehr ambitionierte Bemühungen, die Testkapazitäten massiv auszubauen.
Das stimmt.
Ich glaube, Ziel ist es irgendwie, was war das? Also es gibt jetzt auf jeden Fall so eine neue Technik oder so ein neues Testverfahren, wo sie auf jeden Fall das um 10-fache beschleunigen können, die Testkapazitäten, also sozusagen eigentlich um 10-fache steigern können. Aber was ich jetzt bei Drosten rausgehört habe, dass die Reagenzien gerade so ein bisschen der Flaschenhals sind, ne? Irgendwie, dass die herzustellen gerade so ein bisschen, dass es da hakt. Aber auf jeden Fall.
Also was sie bei diesen neuen Tests machen, ist übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, kann vielleicht Emanuel gleich nochmal was dazu sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, die nehmen einfach 10 Proben zusammen, testen die auf einmal. Und wenn es negativ raus ist, dann weißt du, dass alle negativ waren. Und wenn es positiv ist, dann musst du sie halt alle 10 nochmal testen. Oder?
Ja, genau.
9 davon.
Ja, habe ich auch so verstanden.
Okay. Ja, genau. Das ist eine der verschiedenen Methoden, die jetzt angewandt wird. Und dann können natürlich mit irgendwelchen ausgeklügelten Algorithmen, kann man jetzt sagen, müssen wir jetzt 10 zusammenwerfen oder 20 oder 50. Oder
aber so. Als du davon gelesen hast du doch wahrscheinlich gedacht, Facepalm, ja, das ist doch die naheliegendste Variante der Welt, das haben wir doch schon seit Ewigkeiten. Warum hat das bisher noch keiner gemacht? Oder das ist doch gar nichts Neues, oder?
Ja, das Ding ist einfach bei diesen Tests, dass nicht unbedingt die Technik, klar, die Reagenzien, die werden dann auch irgendwie mal limitierend, wenn man jetzt wirklich irgendwie alle 80 Millionen Deutsche einmal pro Woche testen will. Was einfach immer noch der Limit der Flaschenhals ist, ist nicht, sind nicht die Maschinen oder sowas, sondern die Menschen, die irgendwie die Proben einsammeln und sortieren, okay, und dann die Resultate sichten, dann auch irgendwie Grenzfälle beurteilen müssen. Vielleicht dann muss der Test dann wiederholt werden. Da muss ja angerufen werden, da muss behandelte Ärztin oder Arzt muss informiert werden und sagen, ja guck, diese Person, die sie da angezeigt haben, die ist jetzt positiv. Da muss die Nachricht dieser Person gegeben werden, da muss diese Person ja vielleicht auch irgendwie betreut werden, vielleicht auch psychisch betreut werden, je nachdem. Oder das sind die Schwierigkeiten. Es geht nicht darum, man denkt jetzt immer, irgendwie Firmen haben jetzt auch gesagt, ja, wir haben da noch so PCR-Maschinen rumstehen bei uns, die stellen wir jetzt der Allgemeinheit zur Verfügung und können 5000 Tests pro Tag durchführen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, diese Proben einzusammeln, eben wenn man zu Menschen nach Hause fährt und die testet. Und dann sind da irgendwie so drei Leute, sind irgendwie unterwegs in Reinickendorf oder sowas. Und dann kommt da so ein Beutel mit Proben zurück und dann irgendwie, da klebt ein Zettel dran, da klebt der Zettel dann auch nicht mehr dran. Oder da ist dann viel Handarbeit drin. Und das ist eigentlich das limitierende Ding. Und nicht unbedingt die Technik. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Was? Und das ist natürlich, du kannst schon, oder wir haben den, in Berlin, das wird bei uns im Exelburg-Zentrum, wird das auch diskutiert, oder stellen wir jetzt unsere Maschinen, die wir bei uns auch rumstehen haben, quasi diese Testinfrastruktur zur Verfügung. Mhm. Und wenn das jetzt alle Institute und Firmen in Berlin machen würden, dann könnten wir, glaube ich, wirklich, weiß auch nicht, 1 Million Tests am Tag machen.
Was?
Komplett absurd. Ja, nee, weil die technische und die Maschinenkapazität ist nicht limitierend.
Ach, krass.
Und wir haben bei uns im Labor steht so ein Gerät rum, das kann 96 Proben gleichzeitig machen. Wenn wir das rund um die Uhr betreiben, dann können wir schon wir selber als ganz kleines Labor, als eines unter Hunderten, können wir irgendwie, ich weiß auch nicht, 1000 Tests pro Tag machen. Aber wer bringt uns diese Proben, oder?
Also das ja.
Und
aber das klingt doch nach einem labistischen Problem. Das klingt doch so, als ob man das tatsächlich, wenn man, also die Arbeitslosigkeit explodiert gerade, also Leute finden, die diese Proben einsammeln, klingt ja so, als ob das gar nicht so ein, also sollte ein menschenlösbares Problem sein, sage ich jetzt mal. Und
ist ein menschenlösbares Problem, aber nicht innerhalb von 3 Wochen.
Okay.
Da wird natürlich auch jetzt heftig daran gearbeitet, diese Kapazitäten auszubauen. Aber das ist nicht etwas, was von irgendwie von heute auf morgen geschieht, sondern was irgendwie eben, was dann im Herbst wird, dann diese Infrastruktur sicher zur Verfügung stehen. Aber jetzt halt noch nicht jetzt.
Also sind diese Tests, die man selber machen kann, sind deswegen so, gar nicht so deswegen so wichtig, da weil man die Testkapazitäten hat, sondern einfach, weil diese ganze Logistik auf dem Weg quasi flachfallen kann? Also was natürlich für mich auch
praktisch ist. Genau, also es gibt jetzt quasi immer so, das wissen ja, glaube ich, mittlerweile alle, dass es so diese zwei Arten von Tests gibt. Also, dass man entweder das Vorhandensein des Virus misst oder die Antikörper, die das Immunsystem gegen das Virus hergestellt hat. Das ist ja wirklich schön, so wie die Abseitsregel, oder? Irgendwann haben es dann auch alle gecheckt. Und das ist jetzt mit diesen Tests, glaube ich, auch so. Das wissen jetzt, glaube ich, alle. Das ist gut. Dieser direkte Nachweis des Virus funktioniert ja nur während so 10 Tagen ungefähr nach Beginn der Symptome und vielleicht 2 Wochen. Der funktioniert ja immer noch über diese PCR. Dafür braucht man ein Labor, aber auch dafür gibt es jetzt schon so Schnelltests, wie man das vielleicht auch anders machen können, aber die sind halt leider noch nicht so zuverlässig.
Mhm.
Aber ich nehme an, dass das früher oder später auch kommen wird. Und dass es dann vielleicht tatsächlich so ist, dass man dann irgendwie in die Apotheke gehen kann und dann vielleicht einen Tropfen Blut abgibt oder die das dann sofort vor Ort testen können. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas kommt. Und dann eben, wie du sagst, es ist zu einem guten Teil ein Logistikproblem, dann wäre zumindest dieses Logistikproblem deutlich entschärft.
Aber eben auch sagen,
hier, eben braucht halt ein bisschen Zeit. Und wir müssen uns einfach mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber so vor 3 Wochen
Jetzt
hängst du gerade
total.
Oder?
Jetzt hast du gerade, ich habe gerade den kompletten Satz nicht verstanden. Irgendwas, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt.
Also ich glaube, wir haben alles ein bisschen das Gefühl, dass das ging jetzt schon ewig so, aber vor 3 Wochen, da war irgendwie so der 10. März oder sowas, da war die Welt noch in Ordnung. Weitgehend. Also wir müssen einfach bewusst sein, wie auf welches Zeitskala wir uns hier bewegen.
Achso, ja. als es losging,
ja. Ja, das wäre halt jetzt auch, oder das sind halt Dinge, die dauern halt ein bisschen länger als 3 Wochen. Und deswegen, wir haben halt noch keine Schnelltests, die wir jetzt sofort einsetzen können, mit 99%iger Sicherheit funktionieren.
Aber was ich sagen will, ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine App einführen würden, dann würde es nicht so sein, dass alle Leute, die dann sozusagen einen Verdacht in ihren Kontakten hatten, also idealerweise wäre es nicht, dass die jetzt alle sich zwei Wochen irgendwie einschließen, sondern dass zumindest sie sich einschließen und sie innerhalb von 3 Tagen dann einen Test kriegen. So, ja, das wäre so ein bisschen so die ideale Geschichte. Mhm. Und dann halt wissen, ob sie jetzt infiziert sind oder nicht und dann irgendwie wieder ihrem Leben nachgehen können, bis zum nächsten Alert. Und wenn man dann entsprechend hohe Testkapazitäten hat und auch sonst die Infrastruktur, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das was bringen kann, oder?
Ja, sicher, auf jeden Fall. Ja, also wenn das dann funktioniert, wenn dann klar ist, wie die App funktioniert, wenn klar ist, was mit den Menschen geschieht, die einen positiven Test haben, dann ja, dann wird das sicher extrem viel helfen.
Und dann könnte man halt vor allem wieder gesellschaftliches Leben zulassen, ne? Also vielleicht nicht im vollen Maße, vielleicht kann man dann immer noch die Konferenzen noch ein bisschen lassen und die Stadionbesuche und solche Geschichten, ne? Aber dann kann man halt wieder sagen, okay Leute, ihr könnt jetzt wieder aus euren Löchern kommen und jetzt wieder einfach wieder normal, weitgehend normal euer Leben leben. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, glaube ich, der momentan auch dann auch von Drosten immer wieder in den Mittelpunkt gegeben hat. Ja, wenn wir über diese Frage von darüber nachdenken, wie viel Freiheit so eine App jetzt irgendwie einschränkt, müssen wir uns als erstes ja erstmal eingestehen, dass wir viel unfreier als jetzt ja gar nicht werden können. Ja? Also,
ja, viel schlimmer wird das nicht. Ja, genau. Eben, das ist ja, was ich vorher gemeint habe. Das sind so die Dinge, die man sich, wenn man sagen kann, ja, lass uns darüber sprechen, wie lange das jetzt noch dauert, dann müssen wir darüber sprechen, was es dafür braucht, um da wieder aus den Löchern rauskommen zu können, ohne dass gleich irgendwie das gesamte Gesundheitswesen zusammenbricht. Und quasi eine funktionierende Contact Tracing plus Versorgung positiver Tests, das ist auch ein Element davon.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin gespannt drauf, was wird passieren, wenn ein hinreichender Teil der Bevölkerung, also es gibt ja jetzt schon Menschen, die haben es hinter sich, die haben ihre 2 Wochen Quarantäne hinter sich, die sind nicht mehr ansteckend, zumindest nach allem, was wir im Augenblick wissen. Die können es nicht mehr kriegen, zumindest nach allem, was wir bisher wissen. Und die werden natürlich auch irgendwann mal sagen, wenn das irgendwie mal 10%, 30% der Bevölkerung sind, werden die natürlich auch irgendwann mal sagen, so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Warum soll ich jetzt zu Hause bleiben? Und dann werden die irgendwie einen Aufkleber haben wollen oder einen Sticker für ihren Ausweis, wo drauf steht, hey, ich darf wieder Party machen.
Ja, und das ist, ich meine, ohne Scheiß, ich bin mir ziemlich sicher, es wird Kneipen geben für diese Leute, ja, die nur für diese Leute aufhaben, und es wird vor allem ein Tinder-Filter wird.
Ja, ja, also wir lachen wird, ja jetzt.
Ja, ja.
Aber das wird ein Dating-Pool.
Das wird kommen.
Ja, ja. Wir lachen ja darüber, aber bei HIV ist es ja so.
Ja.
Also das ist natürlich eher so in Schwulen ein bisschen mehr als Heteros, aber das zum Beispiel jetzt bei den, also irgendwie, wie heißen die, Grindr oder Gay Romeo oder so, geben ja, glaube ich, viele Leute an, ob sie auf PrEP sind, also diese Präventionsprophylaxe bei HIV, also wenn du die nimmst, dann bist du im Prinzip, kannst du das nicht mehr kriegen, das heißt, du kannst Sex ohne Kondom haben, und ja, vielleicht gibt es das tatsächlich dann mit dem SARS-CoV-2 auch, oder so, ich bin SARS-CoV-2 positiv gewissermaßen. Also
im halben Jahr werden
das klingt, Leute das klingt jetzt das klingt jetzt super absurd für uns, aber eben, das ist ja nicht das erste Virus, das durch die Bevölkerung ging. Und ich glaube, vielleicht kann man, wenn man so, vielleicht ist es wirklich, ich finde es interessant, wie wenig das diskutiert wird, aber ich glaube, das Letzte, was wir als Gesellschaft so als Infektionskrankheit hatten, was wirklich so tiefgreifend war, war eben HIV in den 80er, 90ern, vielleicht noch so ein bisschen Nullerjahren und auch jetzt. Und da müsste man vielleicht wirklich ein bisschen mehr zurückgehen. Und also, wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten hier und können uns ja noch an die 90er erinnern, wie das damals so war mit HIV, mit diesen Präventionskampagnen und so. Vielleicht mal ein bisschen zurückgehen, oder wie war das damals bei HIV? Mhm. Wie hat man damit umzugehen gelernt? Und was ist da geschehen? Also welche Veränderungen haben stattgefunden in der Gesellschaft aufgrund dieser Virusepidemie? Und da kann man vielleicht wirklich auch viel daraus lernen und auch merken, in welche Richtung es gehen kann und in welche Richtung es eher nicht gehen sollte.
Ja. Ich finde das
also
interessant.
Also das ist eben
ja, ich finde das interessant.
Ja, nur ganz kurz. Ich finde es einfach wichtig, dass man jetzt wirklich immer lernt gewissermaßen, dass man sich Dinge überlegt, dass man irgendwie wirklich versucht, nicht einfach quasi sagen, oh nee, das ist jetzt alles ganz schrecklich und wir werden jetzt ein Jahr lang immer zu Hause bleiben müssen, sondern sich immer wirklich überlegt, was müssen wir lernen, um damit besser umgehen zu können.
Ja. Die Fragen, also das frage ich mich natürlich auch, also was sind jetzt sozusagen die Langzeitkonsequenzen dieser Corona-Krise auf die Gesellschaft? Und letztens ging ein wirklich schöner Text rum über Foucault und Corona. Es ist natürlich, es gibt natürlich jetzt momentan diese Debatte, Foucault hatte diesen Begriff der Biopolitik irgendwann mal eingeführt und der Giorgio Agamben, so ein italienischer Philosoph, der hat den ja aufgegriffen und der dreht jetzt gerade so ein bisschen durch, der Agamben, und sagt, ja, jetzt ist hier totale Biopolitik und bekämpft jetzt sozusagen so die ganzen Maßnahmen gegen Corona und sieht das jetzt so als der Ausnahmezustand TM und das heißt den Power Grab der Regierung und so, was ich so ein bisschen für ein Bullshit halte. Und es gab einen schönen Text, aber jetzt zu Foucault und Corona, wo der hat das so ein bisschen aufgesplittet und hat gezeigt, dass Foucault tatsächlich seine Konzeption von Macht entlang von verschiedenen Maßnahmen gegen Seuchen tatsächlich sich orientiert hat. Ne? Also du hast es zum Beispiel im Mittelalter hattest du ja die Lepra und was du mit den Lepra, die Lepra-Leute hast du einfach ausgesperrt. Ja, die hast du einfach aus der Gesellschaft herausgeselektiert, hast die in Leprahäuser oder einfach in den Wald geschickt und so. Das heißt also, das war so ein bisschen die Maßnahme, wie man damals mit Lepra umgegangen ist. Und dann hatte man halt irgendwann die Pest und die Pest war dann halt die Quarantäne. Also das heißt, man hat wirklich die Leute, man hat dann halt wirklich sozusagen den Lockdown gemacht, das war so ein bisschen so die Erfindung des Lockdowns, alle Leute bleiben jetzt zu Hause und so hat man halt damals die Pest bekämpft, dann so in der Neuzeit halt und daraus ergibt sich dann halt so ein bisschen so dieses autoritäre, disziplinargesellschaftliche Ding, was er da so sozusagen rauszieht. Und die Biopolitik wiederum ist dann sozusagen entstanden aus dem Umgang mit den Pocken. Ne? Also wo man dann das erste Mal angefangen hat, dann in der späten Neuzeit, also so ein bisschen in der Moderne, halt dann angefangen hat, halt solche, eben so eine Epidemiologie zu entwickeln. Ne? Also zu gucken, wir haben hier eine Statistik und wir haben hier eine Bevölkerung und wir haben hier eine Ausbreitungsgeschwindigkeit und jetzt gucken wir halt, wie wir diese Werte halt irgendwie, wie wir sozusagen an diesen statistischen Werten entlang arbeiten können, sozusagen. Und das ist ja dann so ein bisschen diese Idee von der Biopolitik als sozusagen den Gesellschaftskörper, den Biokörper der Gesellschaft zu regulieren. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und jetzt ist die Frage, welche Techniken entwickeln wir jetzt in dieser Epidemie, die dann sozusagen zu einem neuen gesellschaftlichen Kontrollparadigma werden. Und da ist, glaube ich, dieser Blick auf die App ist dann halt ganz entscheidend.
Ja, das ist finde ich, ein interessanter Gedanke. Ja, vor allem, wenn man auch natürlich eben sieht, wie das in China jetzt auch eben, wo man ja auch dann, glaube ich, auf seinem eigenen Handy dann irgendwie sieht, wo man jetzt irgendwie grün ist und überall durch darf oder einen roten Punkt hat, aus welchem Grund auch immer.
Wo ist das?
Und ich meine, in China, glaube
Ah,
ich.
ach
Also
so, die. Ja, okay.
kriegst du über dein Handy quasi so eine
Ja.
Art Zugangserlaubnis oder so. Und wenn du dann irgendwie in Rot, auf Stufe Rot bist, dann kommst du einfach nirgendwo mehr durch oder rein
Ist,
oder
glaube ich,
so.
sogar per WeChat ist das, glaube ich, sogar.
Oder
Also
per
so der.
WeChat sogar. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass diese Diskussion stattfindet. Und ich meine, wir waren ja schon immer gegen Alternativlosigkeit und das sollte man auch jetzt aufrechterhalten. Also weißt du, ich finde es wichtig, dass man quasi nicht aufhört, politisch zu denken in der jetzigen Lage, dass man nicht einfach sagt, so jetzt müssen wir alle jetzt irgendwie zu Hause bleiben und es gibt gar nichts anderes, das wir tun können, sondern sich immer auch immer wieder diese Gedanken zu stellen, eben, gibt es welche sind quasi so die politischen Auswirkungen und Maßnahmen und Entwicklungen, die jetzt diese Krise da hier begleiten?
Es wird Gewinner dieser Krise geben und irgendwann, es wird, je länger dieser Prozess anhält, desto mehr Leute wird es geben, die von diesem Status quo, der gerade existiert, leben und die dann auch dafür lobbyieren werden und politisch Einfluss nehmen, dass er länger vorhält. Also irgendwann, ja, man muss das, also ich weiß nicht, ob, also ich glaube, im Augenblick ist dieser Zeitpunkt noch nicht erreicht, aber irgendwann muss man tatsächlich das mal in Frage stellen. Klar, das,
Also das ist ja der Witz, finde ich, jetzt, wenn ich zum Beispiel der Agamben jetzt halt darüber redet, dass die Regierung jetzt durch den Ausnahmezustand ihre absolute Macht ausübt, dann übersieht er meines Erachtens, dass diese Maßnahmen ja nicht von der Regierung angeordnet werden, sondern vom Virus. Also die Regierung hat ja überhaupt kein Interesse daran, die Gesellschaft unter Lockdown zu stellen, sondern im Endeffekt will die Politik ja im Endeffekt gerade die neoliberale Politik, in der wir momentan leben, will ja vor allem Wirtschaftswachstum. Die wollen halt, dass die Leute zur Arbeit gehen, dass halt irgendwie das BIP wächst und so weiter und so fort. Das heißt also mit anderen Worten, und das sieht man ja am krassesten so auch an vor allem solchen Leuten wie Trump oder Boris Johnson und wie sehr sie eigentlich das überhaupt nicht wollen, diesen Lockdown und diese Maßnahmen, ja. Und das heißt also, sie fühlen sich ja gezwungen. Sie sind da nicht die handelnden Akteure, sondern sie orientieren sich daran, was das Virus tut. Ja, und sie sind da ja auch Getriebene. Sie sind nicht diejenigen in Charge momentan. Und das ist das, was so ein bisschen bei dieser Agamben, Analyse halt einfach komplett über Bord fällt. Was ich aber halt wirklich problematisch finde, das muss ich auch noch mal ganz kurz anfügen, relativerweise, und wovor ich mich ein bisschen fürchte, ist gerade, die Polizei hat momentan Sonderbefugnisse und die hat momentan, ja, man kann das eigentlich nicht anders sagen, sie hat momentan das Monopol der Straße und sie haben mehr Möglichkeiten und Anlässe, jeden, der dort auf dieser Straße ihnen sozusagen ihr Monopol streitig macht, sozusagen anzusprechen. Und das ist eine unfassbare Machtakkumulation, die gerade in diesen Händen dieser Polizeibeamten liegt. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Problem werden könnte, weil das psychologisch, das macht halt was mit Leuten, ne? Und das da kannst du halt von abhängig werden von dieser Droge Macht.
Ja, also dass das politisch auch missbraucht werden kann, das sehen wir ja gerade zum Beispiel sehr schön in Ungarn und ich glaube auch in Polen, wo das halt passiert. Das heißt, das ist ja hier nicht ausgeschlossen, das ist auch in den USA nicht ausgeschlossen. Gerade in den USA ist das überhaupt nicht ausgeschlossen,
Ja,
glaube ich.
stimmt, das stimmt auch, ja.
Also da muss man immer, ich glaube, man muss auch noch, da muss man immer vorsichtig sein, was ist jetzt politisch noch angemessen, was ist tatsächlich und ich glaube, im Augenblick brauchen wir uns hier in Deutschland noch keine großen Sorgen zu machen, aber der Zeitpunkt wird kommen, wo das, also je länger länger wir uns daran gewöhnen, desto mehr werden Leute davon auch profitieren und werden dann nicht wollen, dass dieser Zustand wieder weggeht oder werden das als Begründung nutzen. Also wir werden irgendwann erleben, dass irgendwelche Demos verboten werden, gar nicht in erster Linie so wegen solchen Gefahr, sondern weil einfach diese Demo jetzt gerade nicht so beliebt ist oder sowas. Und das stimmt, da müssen wir als Öffentlichkeit, als politische Öffentlichkeit die Augen offen halten und dürfen jetzt nicht einfach sagen, yes, wir machen jetzt alles, was du sagst. Mit der Polizei, ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Verständnis für die Polizei, weil ich glaube, im Augenblick haben die noch nicht so viel am, also ich sehe das definitiv, ich sehe die Polizei kritisch und so, im Augenblick haben die aber noch nicht so viel Macht Kool-Aid getrunken, dass sie komplett durchdrehen. Ich glaube, was die im Augenblick sehen, ist halt, dass die am Wochenende dass das Wetter schön werden soll und dass die Leute ihnen in den Parks rumrennen und dass die dann irgendwelche Polizisten da durchschicken müssen und dass dann irgendwelche vielleicht leicht angetrunkenen oder auch sehr betrunkenen Menschenmengen da rumsitzen und sich von der Polizei gar nichts mehr sagen lassen und sowas. Ich sage nicht, dass das eine gute Lösung ist, dass die fordern, die Parks zu schließen, weil wenn die Leute nicht in Parks können, dann treffen sie sich halt woanders. Die sind ja auch nicht bescheuert. Und dann konzentriert man das Problem dann vielleicht noch zusätzlich an irgendwelchen anderen Stellen. Ich weiß, dass dieses Frühjahr werden Balkons eine unfassbare Renaissance erleben. Einfach die Leute werden auf ihren Balkons sitzen, wie schon seit 100 Jahren nicht mehr.
Ja, oder irgendwie so in den Innenhoffenstern sitzen. Aber vielleicht noch eine quasi eher jetzt eine Frage von mir an euch, oder ja. Was ich sehr interessant finde ist, und was ich irgendwie schwierig einordnen kann, ist, mit welcher Werbe sehr oft, also gut, Twitter ist nicht die Welt, aber trotzdem, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber trotzdem, wie mit welcher Hartnäckigkeit und Werbe und wirklich auch Energie viele Menschen so extrem, also ich finde das sehr, sehr stark, schon fast eben extrem, diese Kontakteinschränkungen verteidigen und sagen, das müssen wir jetzt unbedingt und bleib zu Hause und trag eine Maske und so. Also ich finde das irgendwie gut auf der anderen Seite, aber manchmal frage ich mich, ist das wirklich jetzt irgendwie das Richtige, weißt du, so ganz, so extrem quasi zu werden. Aber vielleicht scheint mir das einfach so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich habe... Als die ersten Forderungen kamen, so mach die Kindergärten zu, mach die Schulen zu, als die Kindergärten noch nicht zu waren, habe ich mir gedacht, oh Gott, bitte nicht, mach bitte nicht die Kindergärten zu, weil wir halt einen Vierjährigen haben, der jetzt in der Situation ist, dass er seit 3 Wochen noch genau ein anderes Kind gesehen hat und der langsam auch auf dem Zahnfleisch geht und sowas, indem man das anmerkt, dass der schlecht gelaunt wird und so weiter und so fort und dass ihm das natürlich auch alles auf den Sack geht. Es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, was ich hier habe. Ich sitze hier meine Frau arbeitet von zu Hause, ich arbeite von zu Hause. Das geht relativ okay. Das Kind kriegen wir irgendwie beschäftigt. Wir haben eine schöne Wohnung, in der wir uns wohlfühlen können, in der wir genug Platz haben. Das ist alles nicht geil. Ich hätte es gerne anders. Aber es ist alles auszuhalten, was wir hier erleben. Und ich verstehe, dass die Bauarbeiter, die bei uns über den Hof rennen, die halt im Zweifel, also bei uns wird halt das Dachgeschoss ausgebaut und der Dachgeschossausbau läuft weiter. Und das sind meistens irgendwelche, ich würde sagen, aus Polen oder aus Tschechien irgendwelche Leute. Und die ich glaube, die haben gar keine andere Wahl, als zu arbeiten, weil ansonsten könnten sie einfach nicht überleben. Und die haben vielleicht auch andere Probleme jetzt als, und wenn, darum gucken die vielleicht auch so merkwürdig, wenn ich da mit meiner Maske rumrenne als Privilegierter, während sie gar keine Wahl haben, als jeden Morgen im Kleinbus zur Baustelle zu fahren und wenn da halt jemand infiziert ist, ja, dann haben sie es halt auch. Und das ist schwer. Also das ist, das finde ich und ich neige auf der einen Seite dazu, ich reagiere wirklich, also wir sind am Wochenende einmal am Liebnitzsee gewesen, das war jetzt sicherlich nicht die allerschlauste Idee, und wo es...
War ich auch, aber andere...
Genau, und du bist im Wald und du hast eigentlich genug Platz, dir aus dem Weg zu gehen, und die Leute rennen dir trotzdem auf 60 Zentimeter oder auf weniger sogar noch an dich ran. wo ich ihnen ins Gesicht brüllen will, what the fuck is wrong with you? Also ich meine, wenn man, dass es nicht immer geht, ist ja gar keine Frage, aber wenn es geht, dann nimm dir doch den Abstand, bitte. Also ich meine, muss man ja kein Risiko eingehen. Und so, da werde ich dann auch zum kleinen Ordnungsämtler und würde den Leuten am liebsten eins reingeben. Aber so im Großen und oder auch wenn ich irgendwelche Firmen sehe, die einfach aus Faulheit ihre Mitarbeiter nicht von zu Hause arbeiten lassen, obwohl es eigentlich gar kein Problem wäre, aber sie haben sich halt nie die Mühe gemacht, die Technik aufzusetzen und jetzt machen sie es halt auch nicht. Das ist sowas, wo ich in Rage komme, ich persönlich. Also diese anderen Punkte, so dieses Kindergärten zulassen und so, ich sehe nicht, wie man das perfekt durchhalten soll, weil es gibt halt Realitäten, die anders aussehen als meine Realität und schwer.
Ja, also ich glaube, die Schwierigkeit.
Sag du.
Nee, sag du erstmal noch dazu, weil ich habe noch kurz ein.
Okay.
Eine verwandte Frage.
Weil ich spüre das ja auch in mir, ne? Man entwöhnt sich ja jetzt gerade, also ich jedenfalls auch noch ein bisschen stärker, vielleicht noch als Max und du, weil ich jetzt hier irgendwie in meiner 30 Quadratmeter Wohnung alleine wohne, ne? Man entwöhnt sich ja auch von sozialen Kontakten und vor allem von körperlichen Kontakten. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so über die Straße gehe in Berlin, dann wirkt die Umgebung auf einmal viel feindlicher und irgendwie vor allem auch andere Menschen wirken so ein bisschen feindlicher, weil man halt sozusagen immer diese Schleife im Kopf hat, dass andere Leute potenziell infektiös sind und dann ist man auch noch sozusagen so entwöhnt von, sag ich mal, körperlicher Nähe und dann rotiert halt sozusagen so diese Gedanken halt nochmal schneller und jegliche Nähe und wenn es auch nur irgendwie ein halber Meter ist, ja, wird dann halt auch gleich als irgendwie bedrohlich empfunden. Ja. Ich habe auch das Gefühl, das spiegelt sich dann aber auch in den anderen Leuten. Also das heißt, denen geht das auch so und es ist wirklich eine ganz, ganz komische, gespenstische Atmosphäre gerade auch in Berlin. Und es ist so, als ob so irgendwie alle einander misstrauen, als ob irgendwie, und ich frage mich auch, was da, sag ich mal, die gesellschaftlichen Konsequenzen sind jetzt, ne? Also jenseits von irgendwelcher Gouvernementalität, sondern wirklich auch aus, sag ich mal, einer reinen peersoziologischen Perspektive, was da die Spätfolgen sein werden, das ist auch echt krass.
Ja, da hast du irgendwie quasi die zweite Frage, die ich mir immer wieder stelle und jetzt auch euch, ist ja so, wir sagen ja immer, wir machen das primär, nicht nur, aber vor allem auch zum Schutz älterer Menschen oder auch jungen Menschen mit chronischen Krankheiten oder es kann auch junge Menschen, die ganz gesund sind, ja treffen. Und das ist ja immer, ich habe ja vorher gesagt, das ist ja diese Abwägung und es fällt uns ja, glaube ich, extrem schwer, quasi mit dem irgendwie umzugehen, auf eine Art und Weise, die nicht irgendwie sagt, wir machen irgendwie alles, um die zu schützen. Weil ich finde das, auf eine Art finde ich das völlig richtig, dass man das macht, aber ich finde es auch nicht ganz falsch, diese Frage zu stellen, zu welchem Preis schützen wir jetzt zum Beispiel unsere Eltern oder Großeltern, zu welchem Preis schützen wir Menschen, die chronisch krank sind. Also wie gehen wir mit diesem Dilemma eigentlich um, dass wir, um diese Menschen zu schützen, ein extrem großes Opfer auf uns nehmen. Also quasi einen recht hohen Preis bezahlen wir selber. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Diskussion. Ich habe das Gefühl, man verdrängt quasi, man verdrängt das irgendwie so ein bisschen, dass wir sagen, ja, wir schützen diese Menschen, aber wir müssen uns bewusst sein, was wir dafür leisten müssen. Und das finde ich eine ganz schwierige Frage zurzeit, weil ich glaube, früher oder später müssen wir uns irgendwie mit dem irgendwie beschäftigen.
Ich finde das insbesondere auch darum interessant, weil ich habe irgendwann mal gehört, dass die Renaissance im Wesentlichen, ich weiß nicht mehr auf welche Krankheit, aber auf eine Krankheit zurückzuführen ist. Und zwar das halt einfach, dass dass halt einfach damals Mensch, jetzt vergleichbar vielleicht zu heute, sind einfach Menschen sind weggestorben und dadurch hatten, sind so Systeme wieder durchlässiger geworden und Seilschaften sind ein bisschen ausgehebelt worden und Leute sind in Positionen gekommen, in denen sie auch was bewegen konnten. Und ich glaube tatsächlich, es mag jetzt sehr zynisch klingen, so furchtbar wie diese Corona-Krankheit für das Individuum ist, könnte sie für die Gesellschaft oder für die Gesellschaft als solches durchaus im Nachhinein, also dass Historiker da in 100 Jahren drauf gucken und sagen, hey, das war was eigentlich was ganz Positives, weil dadurch ist sind plötzlich alte Strukturen aufgelöst worden. Und man hat ja zum Beispiel gerade in Deutschland hat man ja das, oder auch in Japan und sowas, so die überalterten Gesellschaften, man hat das Gefühl, dass das Heft noch sehr stark in der Hand von eher älteren Leuten ist und die Jungen nicht so richtig zum Zug kommen. Und wenn die Älteren plötzlich wegsterben, dann hat man für dieses Problem eine Lösung. Keine elegante Lösung, aber man hat eine Lösung. Und das ist, ja, das ist
gut, Max, also ich lasse dich jetzt mal in diesem Shitstorm alleine.
Ja, mach das.
Ja, es ist, ich glaube, die Schwierigkeit ist, sich quasi diese Gedanken zu machen, ohne zynisch zu werden. Ich meine, das mit der Renaissance, oder du beziehst dich ja auf die Pest, die 1347 bis 1350. Ja, genau, das, also muss man sagen, es ist ein Bakterium, kein Virus.
Yeah.
Der hat damals ungefähr ein Drittel der europäischen Bevölkerung umgebracht, innerhalb von wenigen Jahren. Irgendwie so 30 von 90 Millionen. Habe ich kürzlich mal nachgeguckt. Ich weiß das jetzt nicht einfach so, aber ich habe das letzte Woche mal gegoogelt. Und ich meine, ebenso, weißt du, wenn wir jetzt 650 Jahre zurückblicken oder fast 700 Jahre, dann können wir sagen, ja, dann gab es die Renaissance und alles wurde gut. Aber jetzt sind wir halt dummerweise in dieser Lage selbst drin.
Ja,
und jetzt müssen wir einfach damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Herausforderung, die uns allen irgendwie auch Angst macht, dass wir uns diese Frage stellen müssen, ohne zynisch zu werden. Und das ist wahnsinnig schwierig, habe ich das Gefühl. Ich habe manchmal, also weißt du, als der Johnson da krank wurde, habe ich auch gesagt, ja, das ist so das alte weiße Männervirus. Aber das, ich glaube, das, also man darf sich jetzt nicht Zynismus zur Leitlinie werden lassen, weil sonst wird man wie die FDP schlussendlich.
Aber Manuel, also nochmal, um auf deine Frage nochmal konkreter so ein bisschen zu antworten, weil ich finde das sehr interessant, dieser Trade-off, den du jetzt angesprochen hast, also wir haben halt eine vulnerable Anzahl von Leuten in der Bevölkerung und wir machen jetzt Maßnahmen zur Mitigation, die wiederum halt Opfer bringen. Und diese Opfer, aber dieses Opfer oder dieser Preis, der ist ja noch gar nicht, den wissen wir ja gar nicht, ja. Also wir ich glaube, man kann halt auf jeden Fall schon mal feststellen, dass er nicht null ist. Und vor allem auch nicht null Todesopfer. Also das heißt, die Leute, die jetzt sterben aufgrund der Mitigationsmaßnahmen, das ist ja auch nicht wenige. Das sind zum ersten erstmal Leute, die jetzt ihren Job verlieren, was halt einfach statistisch bewiesen ist, dass das halt wahnsinnig erstens zu einer erhöhten Todesrate durch Suizid führt, dass aber auch die Gesundheit insgesamt radikal zusammenfällt, wenn du arbeitslos wirst. Und es werden nicht wenige Leute arbeitslos durch diese Maßnahmen. Mhm. Das heißt also, das sind auch Todesopfer und das sind nicht wenige Todesopfer, die jetzt halt durch die Maßnahmen getätigt werden. Dann hast du halt jetzt momentan, und das ist ja noch überhaupt nicht abzusehen, was das jetzt, was da jetzt daraus wird, aus dieser, ja, man kann sagen, Mega-Rezession, ja, also Jahrhundert-Rezession, die, also wahrscheinlich, also beziehungsweise ist, glaube ich, schon mehr oder weniger sicher, dass das, was jetzt gerade auf der Welt abgeht, eine krassere Rezession ist als die von 1929. Und wie lange die dann halt anhält und was sich daraus entwickelt, also ob das jetzt sich in eine Depression auswächst und so weiter und so fort, das ist ja auch alles überhaupt nicht gedacht. Und wenn man das dann noch weiter denkt, dann kann es halt auch nochmal richtig viele Todesopfer geben. Nämlich dann, wenn Lebensmittelversorgung für große Teile der Bevölkerung auf der Welt halt einfach nicht mehr sichergestellt werden kann. Und da sind halt gerade die Entwicklungsländer und die Schwellenländer sind da ja auch sehr, sehr fragil in der Hinsicht. Also wenn da jetzt wirklich eine richtig krasse Weltrezession kommt, wir haben halt gerade über sieben Milliarden Leute auf dem Planeten und ich glaube, wenn die Wirtschaft um 30% schrumpft, dann werden wir diese 7 Milliarden wahrscheinlich nicht mehr ernähren können. Ich meine, wir können sie ja heutzutage kaum ernähren, ne? Und dann hast du halt gleichzeitig diese Bilder mittlerweile so aus Indien, wo halt, sag ich mal, Quarantänemaßnahmen auch nicht so wahnsinnig gut aufgenommen werden teilweise, weil das natürlich auch Leute sind, die gar keine soziale Absicherung haben. Und für die halt zum Beispiel den Familienversorger aus der Gemeinschaft herauszulösen und in eine Quarantäne zu stecken, halt einfach keine Option ist. Ja? Vor allem, wenn der noch nicht mal richtige Symptome hat. Ich sehe da halt momentan auch sozusagen Second-Level-Effekte schon jetzt am Horizont, die wahnsinnig krass werden. Und ich glaube, bei dieser ganzen Debatte um Maßnahmen und Mitigation und so weiter und so fort, darf man nicht vergessen, was das für ein Rattenschwanz alles mit sich zieht. Das ist nicht einfach nur, dass irgendwelche reichen Leute ein bisschen weniger Geld verdienen, wenn jetzt die Rezession reinschlägt, sondern das sind vor allem die vulnerablen, also wirtschaftlich vulnerablen Gruppen, die da auch sehr, sehr gefährdet sind.
Ja, schwierig.
Wobei ich jetzt nicht dafür plädieren wollte, die Maßnahmen abzulehnen. Ich bin total für die Maßnahmen. Ich bin absolut dafür, dass wir alles tun, diese Corona-Krise irgendwie auch für die gesundheitlich vulnerablen Gruppen möglichst gut durchzuziehen. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun. Ich werde mir jede App installieren, die ihr mir gebt. Und ich bleibe auch zu Hause und ich trage einen Mundschutz und was immer ihr von mir verlangt, ja. Aber man kann nicht einfach, dieser Trade-off ist kein einfacher. Und wer behauptet, dass es ein einfacher ist, ist halt auch Quatsch, ja.
Na, ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, da ging es darum, dass die Großbritannien jetzt gerade, und das ist ja auch hier, ist das ja auch ein Problem, dass denen gerade 90.000 Erntehelfer fehlen.
Und ja auch.
Ja.
Gerade 60.000 fliegen wir jetzt ein, statt, da können wir auch nochmal drüber reden, ne? Also diese Flüchtlingskrise, da wo wir jetzt 60.000 Erntehälfte einfliegen, während vor den Grenzen von Europa halt 20.000 Leute im Schlamm verrecken.
Ja, das stimmt, das hat man auch, da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal drüber reden. Und dass diese 90.000 Erntehelfer, die fehlen nicht nur, also die fehlen wegen Brexit, die fehlen wegen ganz in allererster Linie wegen Corona und die fehlen aber auch wegen Lockdown in Ländern wie der Ukraine, wo die Leute halt herkommen würden. Also selbst wenn die Großbritannien jetzt plötzlich sagen würde, ja, wir machen die Grenzen auf, heißt das nicht, dass die automatisch kommen würden, weil sie könnten vielleicht gar nicht kommen, weil es vielleicht auch gar nicht die Flüge gibt und so weiter und so fort, weil die alle gecancelt worden sind. Und wenn 90.000 Menschen dir irgendwann fehlen, die Felder nicht mehr, die Sachen nicht mehr von den Feldern her, dann sind das Lebensmittel, die irgendwann fehlen. Und das wird sicherlich ein bisschen länger dauern, hoffentlich, bis das zu echten Problemen hier im reichen Westen führt. Aber ja, lass das irgendwo in Indien passieren oder irgendwie sowas, wo die Lebensmittelversorgung jetzt nicht so üppig ist wie bei uns und wo wir nicht die allermeisten Probleme dann doch mit Geld lösen können und du hast veritable Hungersnöte.
Das Krasse, als Modi jetzt den Lockdown für Indien beschlossen hat, ne, für 1,3 Milliarden Leute,
ja.
Wir in Europa können uns überhaupt nicht vorstellen, was das für viele Leute sind, ja. Also einfach mal irgendwie, da musst du überlegen, die Leute, die dort in Neu-Delhi und in den großen Städten da unterwegs sind, ein Großteil von den Leuten, die können sich nicht leisten, dort zu wohnen, wenn sie dort nicht auch arbeiten. Das heißt mit anderen Worten, diese Corona-Lockdown war für die, das hat die ganz kalt erwischt, weil die mussten, die können eigentlich sozusagen, wenn sie ohne Arbeit überleben wollen, dann müssen sie zurück in die Dörfer zu ihren Familien, ja. Und dann haben sie aber auch irgendwie die Bahnlinien geschlossen. Das heißt also, die Leute waren dann irgendwie trapped und so. Also es ist ein Wahnsinn, was dort in Indien abgeht. Also das muss man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ich habe heute so ein YouTube-Video gesehen, das war irgendwie so eine ZDF-Show. Die haben über so einen Menschen da, der ist jetzt im Lockdown, das heißt, er ist obdachlos, er hat halt sein Plätzchen auf der Straße, das er nicht verlässt, und der hat nicht das Geld, der hat keinen Job mehr, weil er seinen Job verloren hat, und der hat keine Wohnung, weil er keine Wohnung hat, und er hat kein Geld für das Busticket, um wieder nach Hause zu fahren. Das heißt, der sitzt jetzt da so lange rum, bis das halt entweder vorbei ist oder er stirbt. Das sind halt die beiden Optionen, die er gerade hat.
In Indien oder was auch?
Ja, in Indien. Und in Russland gibt es ja jetzt gerade diesen wunderbaren Fall von, dass Putin hat ja eine Woche frei für alle gegeben, was ja dann dazu geführt haben, dass die Leute halt alle in Urlaub gefahren sind. dass dann die Urlaubsorte angefangen haben, die Leute wieder zurückzuschicken.
Das war in Deutschland ja auch so. Am Anfang der Maßnahmen sind ja erstmal alle auf Sylt gefahren.
Ja, ich kenne ja auch, ich kenne hier aus meiner Kindergartengruppe, kenne ich Leute, die sind erstmal in die Ostsee gefahren. Wir haben ja auch überlegt, ob wir das machen. Ich meine, es ist, wenn du halt...
Macht ja auch Sinn.
Ja, macht Sinn. Also nicht nur wegen des Urlaubs, sondern einfach auch, du hast halt ein Kind und der sitzt halt rum und der wird hier so lange auf der Couch rumhopsen den ganzen Tag über vor lauter Langeweile, bis die Couch irgendwann kaputt geht. Und wenn du irgendwo auf dem Land wärst, dann könntest du ihn halt in den Wald rennen lassen. Das wäre immerhin ein Anfang. Und dann haben wir von Freunden, die sind dann von der Polizei vertrieben worden in Mecklenburg-Vorpommern und sowas, weil die dann in ihrer Ferienwohnung vorbeigekommen ist. Also es nimmt wirklich auch absurde Züge an. Und ich weiß auch nicht, was die richtige Lösung da ist. Also ganz ehrlich, das ist schon alles merkwürdig gerade. Ach ja, direkt von Indien nach Sylt.
Ja, Aber ich meine, man muss ja schon auch sehen, ich finde es schon auch bewundernswert, wie quasi wie viele Leute auch sehr, sehr kreativ werden und damit auch irgendwie umgehen können. Weil ich glaube, das zeichnet ja schon die Menschen aus gegenüber den Viren, die ja unendlich dumm sind, dass man wirklich sich mit Kreativität und irgendwie Erfindungsgeist und Flexibilität allen möglichen Situationen anpassen kann. Also ich finde, weißt du, so schwierig es ist, glaube ich, so viele Dinge gibt es auch irgendwie, die irgendwie gut sind.
Also ganz ehrlich, vor 10 Jahren wäre das mein Traum gewesen. Gib mir einen Grund, nicht mehr rausgehen zu müssen. Also, ja, das ist jetzt wegen Kind anders, und wenn man gezwungen ist und wenn das Wetter schön wird und mir ist auch teilweise zum Heulen zumute, nicht zum Heulen zumute, sondern teilweise heule ich auch, wenn ich dran denke, wie das weitergehen wird. Aber es ist, wir haben noch nichts gesehen. Wenn's für uns so harmlos bleibt, wie es ist, dann ja, okay. Also.
Ach, weißt du was, ich hatte jetzt auch gerade so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, so eine nicht depressiv, ist gleich übertrieben, aber halt so eine Phase, wo ich nicht so richtig gut klarkam. Das war gestern Abend. Ich hatte mir dieses, kennst du MyLabs auf YouTube?
Ja, ich weiß.
Ich hab's nicht du geguckt, ja, aber ich hab's, ich hab's nicht zu Ende geguckt, weil ich dachte, dass ich danach nicht
schlafen kann. Die ist ja schon echt super. Die hat halt einfach nochmal diese ganze epidemiologische Geschichte auch so mit der, halt nochmal so gut durcherklärt einfach jetzt gerade. Und auch einfach mal so ein paar Optionen durchgespielt halt für Deutschland, wie das Ganze so weitergeht. Und so oder so, es dauert halt. Ne? Mhm. Und die ganze, ich sag mal so, ich hatte halt folgenden Effekt bei mir gespürt. Ich habe halt, ich meine, wir haben uns ja genau darüber gestritten im letzten Podcast eigentlich, so über diese Frage von wie groß ist das Problem und wie lange bleibt das und so weiter. Ja. Jedenfalls, ich hatte jetzt halt das eigentlich so ein bisschen wieder verdrängt, weil jetzt irgendwie die ganze Zeit die Debatte war, die politische Debatte ging ja jetzt immer irgendwie darum, ja, 20. April, dann schauen wir mal, wie die Zahlen sich entwickeln und dann können wir gucken, wie wir die Maßnahmen lockern. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen innerlich darauf eingestellt, ach, das wird schon irgendwie und 20. April ist nicht mehr weit weg und dann gucken wir mal und so weiter und so fort. Aber als ich dann halt dieses MyLabs-Video nochmal gesehen habe, war mir nochmal so richtig schlagartig bewusst, fuck, das geht noch ein bisschen. Und es ist nicht zu erwarten, dass irgendwas irgendwie Wesentliches am 20. April stattfinden wird, was jetzt irgendwie einen großen Unterschied machen wird.
Das wird eine total langsame Lockerung werden, ohne Frage. wenn ja, was kommt, also, wenn überhaupt.
Ja, und auf jeden Fall hat mich das dann nochmal so richtig runtergezogen und ja. Es ging mir dann echt richtig schlecht, weil ich dann halt echt nochmal überdacht habe, so fuck ey, ich sitze jetzt hier irgendwie seit 2 Wochen irgendwie in dieser Wohnung und ja, es geht noch ein bisschen, aber ich kann mir nicht mir vorstellen, wie ich jetzt hier nochmal ein Jahr lang sitze. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich meine Eltern jetzt ein Jahr lang nicht sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt ein Jahr lang niemanden mehr zu umarmen, ja. Und also es ist ja auch, ich meine, ihr seid ja nicht Single, ne? Habe ich also du magst ja sowieso nicht, aber du auch nicht, ne? Und das heißt, also ich bin ja hier auch in so einer körperlichen Isolation. Und das ist halt auch etwas, was was natürlich auch hart ist. Es ist natürlich auch anders hart. Ich meine, ich beneide ehrlich gesagt auch nicht Max und auch dich nicht und so mit Kindern. Das ist natürlich auch eine ganz eigene Herausforderung, die einen jeden Tag nochmal ganz anders einholt als mich das jetzt hier. Das ist ja eigentlich sozusagen relativ bequem tagsüber. Aber also auf lange Sicht ist halt diese Isolation, das tut ja auch was mit einem. Und das ist echt, also ich kann mir nicht vorstellen, das noch ein Jahr zu machen.
Also ich die Republika ist ja irgendwie, ich sehe immer noch Republika-Plakate, wenn ich mal draußen bin, für Mai, ja, so in einem Alternativuniversum, wo so statt, also die hängen halt noch. Und die haben sie irgendwie auf den August verschoben. Ich glaube keine Sekunde dran, dass die im August stattfindet, dass im August.
Nein. Ja, das glaube ich, also Großveranstaltungen, das wäre, glaube ich, echt
außerhalb. Ich glaube, so sowas wie Kongress können wir auch komplett knicken im Dezember.
Ja, aber Kongresse sind auch nicht notwendig.
Ja, manche schon.
Nee, das war ein Scherz. Nee, also ich meine, also Thema Clubsterben. Das
stimmt, ja.
Ich meine, wir haben irgendwie über Gentrifizierung und so gesprochen, aber ich glaube, also gerade sowas wie Clubs werden es Kneipen, das wird ganz schwierig werden.
Ja, also Kultursterben generell, also so alles.
Ja, also da mache ich mir echt auch, also ja.
Alles, was rumgekriegt
ist
von jetzt, das wird.
Aber eben, genau. Ich glaube, was man sich, ich habe das mit das MyLab-Video, habe ich auch so ein bisschen reingeguckt und dann wieder nicht. Das ist richtig, dass man im Prinzip in die Zukunft guckt, aber ich glaube, man muss ja bewusst sein, weißt du, wie schwierig das jetzt auch vorherzusagen ist. Und also ich plane 3 Tage im Voraus und was danach kommt, interessiert mich erstmal nicht. Also ich denke gar nicht dran, wie es nach Ostern weitergehen könnte, weil ich jetzt einfach damit beschäftigt bin, die nächsten 2-3 Tage zu organisieren.
Okay.
Oder es gibt ja so die, das weiß Michael natürlich nicht, aber das lernt man im Geburtsvorbereitungskurs, dass wenn die Wehen beginnen, dass man nicht quasi an das Ende denken muss, sondern einfach immer quasi einfach die Wehen, quasi, ja, das sind ja dann die Frauen, aber heutzutage sind ja die Männer dabei, dass man da nicht an das Ende denkt, sondern einfach sich auf die nächste Wehe jetzt konzentriert. Weil wenn man dann irgendwie denkt, wie schlimm es noch wird, dann flippt man völlig aus. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch jetzt, das ist ein ganz dummer Vergleich irgendwie, aber es ist ja auch schon fast Mitternacht.
ist erlaubt. Es ist ein dummer Podcast, deswegen kann man hier auch mal dumme Sachen sagen.
Kann man auch dumme Sachen, da bin ich.
Nee, aber das ist eine Menge dran, das stimmt.
Also, dass man einfach wirklich jetzt sagt, okay, komm, also wir wissen ja sowieso nicht. Wir haben vor 2 Wochen haben wir auch nicht gewusst, wie es jetzt wird.
Ja.
Es gab quasi Szenarien zwischen, ja, es ist alles vorbei in 2 Wochen bis wir sind alle tot. Und dasselbe gilt auch für jetzt in 2 Wochen. Deswegen würde ich schon ein bisschen einfach sagen, komm, lass uns nicht zu weit im Voraus denken, machen wir einfach das, was jetzt vernünftig und sinnvoll ist, und dann schauen wir weiter.
Was ich glaube, worauf wir uns tatsächlich einrichten müssen, ist, dass lange Zeit im Idealfall, wenn alles gut läuft, lange Zeit nichts passieren wird und dass die Leute irgendwann nervös werden würden. Weil wenn es jetzt irgendwie so schlimm kommen würde, was wir ja alle nicht hoffen, wie in Italien oder in Spanien oder jetzt in New York, dann glaube ich, sehen die Leute relativ schnell ein, dass es sinnvoll ist, drin zu bleiben. Aber wenn die Sterberaten in Deutschland weiterhin, was ja zu hoffen ist, relativ niedrig bleiben, dann werden die Leute auch irgendwann mal anfangen, so, ja, wegen der 600 Leute, die da gestorben sind, wenn das nochmal 600 Leute sind, ist mir doch wurscht und so. Und das wird.
Jetzt schon ein paar tausend, ne? Also wir sind jetzt schon über tausend.
Wir sind jetzt über 1000? Okay, dann sind wir jetzt über
Ja,
1000.
schon deutlich über tausend, aber. Ja.
Eine relativ überschaubare, also ich meine, in Italien sind es 1000 Leute pro Tag. Und dann fangen halt auch die Gegenrechnung an. Wie viele sterben denn normalerweise so? Und um die kümmern wir uns gar nicht. Und im Jahr sterben auch so und so viele Leute bei Autounfällen. Und
Max, 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 Max. Es ist doch nur die Grippe, oder? Es ist doch
Ja.
nicht schlimmer als die Grippe. Wollen wir diese Diskussion nochmal. Also,
Ah ja, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ja.
Die kann ich
ich finde,
nicht,
das
die
haben wir
kannst
noch
du
nicht
vielleicht besser führen als
ausdiskutiert.
ich, Emanuel.
Das haben wir noch nicht ausgediskutiert. Ist das jetzt die Grippe oder nicht?
Was macht es denn so viel schlimmer als die Grippe tatsächlich?
Dass es ein völlig neues Virus ist, dass es keine Immunität gibt dagegen. Das ist der wesentliche Unterschied.
Okay.
Oder
Das
gegen
will
die.
nicht wissen, auch vor allem, ne? Also ich meine.
Ja, genau, die Unsicherheit und das eben die fehlende Immunität. Also das sind die ganz, ganz großen Unterschiede.
Aber die Sterberate ist auch schon deutlich höher und vor allem. Also was ich so das Gefühl habe, was ja der große Trick von Corona oder von SARS-CoV-2 ist, dieser Trick halt irgendwie erst im Rachen zu sein und dann halt symptomlos schon irgendwie sneaky überall sich Platz zu machen und dann erst dann in die Lunge zu gehen, um dann halt irgendwie richtig Schaden anzurichten. Also so diese Zweischritt-Taktik. Das finde ich schon ziemlich ausgefuchst, oder nicht?
Ja, das ist klar. Ja, das kann man jetzt ausgefuchst nennen. Ist halt einfach so, ja.
Was ich mich frage so ein bisschen ist, Diana war neulich mal auch, als sie das erste Mal mit einer Maske einkaufen war, ist natürlich irgendein alter Sack steht plötzlich neben ihr und erzählt so der Verkäuferin, manche tun hier ja schon so, als ob die Pest ausgebrochen wäre, so in ihre Richtung, weil sie eine Maske auf hat. Wo Diana dann auch meinte, sie hätte am liebsten sie auch den angebrüllt, so, ich mach die Scheiße für dich. Aber ich frage mich so ein bisschen, hätten wir mit aktuellen medizinischen, also wäre mit, also ich glaube, ich habe irgendwann mal gehört, wir wollten irgendwann mal nach Yosemite Park, als ich noch in Kalifornien gelebt habe, wollten wir in den Yosemite Park fahren und haben gehört, dass da, dass da die Pest ist in bestimmten Campingplätzen. Und
was, die Pest?
ja. Und das Ding ist halt, ja, die Pest gibt es bis heute. Ja, irgendwelche Eichhörnchen haben die. Und ja, wenn du dich damit ansteckst, das ist kein Spaß. Aber es ist auch kein Weltuntergang. Du kriegst ein paar Medikamente und dann ist das soweit, dann ist das, also will man nicht haben, ist jetzt nichts, was man dringend braucht, aber ist jetzt auch, also ist jetzt nicht so, dass dann das halbe Land runtergefahren wird deswegen oder sowas, sondern es ist, also muss schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Pech haben, um daran zu sterben heutzutage.
Also Pest ist gut behandelbar mittlerweile.
Genau, und ich frage mich nämlich, ist.
Ja, ist ein Bakterium, kannst du Antibiotika
Genau,
geben.
knallst du einfach
So, schon, ja.
Antibiotika ist drauf. Und ob sie nicht diesem Typen, der gesagt hat, so, das ist doch nicht die Pest, hätte antworten sollen, nein, es ist schlimmer als die Pest. Die Pest wäre im Vergleich dazu ein Spaziergang. Da würden wir gar nicht drüber diskutieren, großartig.
Stimmt, ja.
Ja, das wäre eine gute Antwort gewesen, ja, das stimmt, ja.
Kann man die geben? Hab ich jetzt von dir, von einem
Pest ist doch.
Experten. Oh Gott.
Ja, nie, aber denkt doch mal an die Syphilis, oder wie, oder Tuberkulose oder all diese Dinge, die ja im 19. und Anfang 20. Jahrhundert so desaströs waren, wo heute man wirklich keine Angst mehr davon haben muss. Also klar, ich meine, Antibiotikaresistenzen bei Bakterien sind immer noch ein großes Problem, auch nach Corona, aber klar, man ist auf einem ganz anderen Niveau. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man sich immer wieder mal vor Augen führen muss, dass wir so ein bisschen verlernt haben, mit sowas umzugehen. Eben, ich habe vorher mal HIV erwähnt, aber das ist jetzt halt doch auch schon irgendwie 30, 40 Jahre her. Und das hat halt doch von der, wie man sich da ansteckt, ist das dann doch halt ein bisschen limitierter als einfach nur angehustet. Also ja, man wird schneller mal angehustet, als dass man ohne Kondom Sex hat. Also insofern kann man sich da auch viel schneller damit anstecken. Aber wir haben ein bisschen damit verlernt, mit so krassen Infektionskrankheiten umzugehen. Ich meine, vor 100 Jahren hatten alle irgendwie Tuberkulose oder Syphilis oder was auch immer. Und jetzt werden wir einfach wieder mal daran erinnert, dass es immer noch einfach Viren gibt, Bakterien, mit denen wir im Prinzip nicht umgehen können.
Das ist wirklich interessant, weil ja, also ich glaube auch, dass halt sozusagen die Leute vor 100 Jahren ein viel, viel präsenteres Wissen und so Awareness über mögliche Krankheiten und Ansteckungsvektoren hatten und halt das sozusagen im täglichen Bewusstsein immer mehr eine Rolle gespielt hat, als das heute der Fall ist. Und gleichzeitig sehen wir momentan ja sehr, sehr krass in Echtzeit, wie unterschiedlich die Länder reagieren, die eine konkrete SARS-1 Epidemie halt schon durchgemacht haben. Und das ist ja so ein bisschen so meines Erachtens sozusagen so der wesentliche Faktor, warum beispielsweise Taiwan, Singapur, Südkorea und so weiter und so fort, warum die halt ganz, ganz, ganz anders und viel, ganz, ganz, ganz anders aufgestellt sind. Und das hat halt natürlich damit zu tun, dass dort entsprechende Programme halt installiert worden sind, aber dass halt auch sozusagen so ein allgemeines Bewusstsein in der Bevölkerung bis tief hinein existiert, dass so etwas passieren kann und so eine innerliche Vorbereitung da existiert. Und also das Krasseste jetzt ja auch irgendwie eigentlich auch so Taiwan, wo die halt dann halt die entsprechenden Protokolle in place hatten und sobald das da irgendwie losging, irgendwie in China halt wirklich rums ging sozusagen so die Eisentore runter und dann sozusagen wurde der State umgebaut und dann gab es sozusagen die Quarantänevorschriften und hast du nicht gesehen alles, also das ist natürlich ich glaube, der Gesundheitsminister dort ist halt tatsächlich auch ein Epidemiologe, interessanterweise. Und dementsprechend, ja, also reagieren die halt auch einfach ganz anders. Und wenn ich mir halt anschaue, da sind sich ja die Epidemiologen auch relativ einig, früh, also sozusagen Zeit als Faktor ist halt so wahnsinnig krass, ne? Und wichtig. Und auch wenn du sozusagen, wenn die Maßnahmen, die du in einem bestimmten Zeitpunkt X unternimmst, in dem Moment overblown erscheinen, ja, dann sind das halt meistens immer noch viel, viel bessere Maßnahmen, als wenn du dann sozusagen hinterher, wenn die Leute merken, oh, fuck, hier ist ja wirklich was, ja. Dann ist es ja meistens eh schon zu spät. Also das merken ja so, in Amerika merkt man das ja gerade so total, ne? Also du hast halt irgendwie da überhaupt gar keine Awareness für und die Governors, die einzelnen Regierungschefs der jeweiligen Staaten, die reagieren immer erst irgendwie, wenn halt wirklich so das Problem halt schon sichtbar ist. Und es ist halt zuverlässig dann immer schon zu spät. Und das ist so ein Desaster. Man sieht so diese Kettenreaktion sich halt da so durch dieses Land fräsen. Ach, es ist einfach krass.
Ich finde das.
Ja, genau.
Ja.
Also deswegen eben zum Beispiel hatten wir in Berlin ja, glaube ich, Glück, weil hier kamen diese Maßnahmen mit den Kontaktbeschränkungen wirklich so ein bisschen im richtigen Moment. Und in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, also nicht überall in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, dann halt teilweise war es dann irgendwie zu spät. Deswegen haben wir, glaube ich, in Berlin nach wie vor eine relativ okaye Situation bezüglich Fällen.
Na, vielleicht auch, weil die Zahlen am Anfang direkt so extrem explodieren. Ich fände es auch, mein Schwiegervater, der selber bis vor wenigen Wochen Arzt war, der wirklich so in die letzten Corona-Züge rein war, ging er endgültig in Rente. Der Mann geht hart auf die 80 zu. Und wir haben ihm schon gesagt, bist du wahnsinnig, jetzt noch scheiß auf die letzte Woche Arbeit, bleib zu Hause. Und er so, nee, das kriege ich schon alles hin und sowas. Der war auch tiefenentspannt. Das hat sich dann auch zum Ende hin, also er meinte, am letzten Tag hat er das erste Mal in seinem Leben Patienten mit Atemmaske empfangen und sowas, weil offensichtlich hat ihn seine Frau einen Einlauf gemacht. Und er hat es dann auch irgendwie eingesehen, dass es wirklich schlimm ist. Aber so auf dem Land kann ich mir das auch vorstellen, dass das noch weiter weg erscheint als hier. Also es ist ja auch hier schon durchaus schwer, sich da rein zu versetzen, dass jetzt plötzlich über Nacht jeder, den man trifft, zur potenziellen Gefahr geworden sein soll. Aber wenn man irgendwie so auf dem Dorf rumrennt, dann stelle ich mir das noch schwerer vor, darauf einzugehen. Und da verstehe ich auch, dass da irgendwie die Verschwörungstheorien so hochpoppen und sowas. Und ich glaube, das ist auch im Zweifelsfall in solchen asiatischen Ländern, die haben da halt auch eine gewisse Übung. Die wissen halt, okay, jetzt setzen wir mal für ein paar Monate, setzen wir jetzt immer eine Maske auf, wenn wir rausgehen. Und danach lassen wir es dann halt wieder. Oder behalten sie einfach auf. Ist auch nicht der Weltuntergang. Und hier entstehen gleich die Verschwörungstheorien, dass das ja eigentlich, weil es halt so ein Ausnahmezustand ist.
Also. Ja, genau, da wurden wir wirklich daran erinnert, oder? Dass ein Ausnahmezustand ist und das ist halt neu für uns. Vielleicht, wenn man sich nochmal zurückerinnert, oder 9-11 vor 19 Jahren. Ja. Das war ja damals auch so ein bisschen so, wie man so von diesem Terrorismus quasi so überrascht wurde. Und dann, das hat sich ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet, haben ja auch alle gesagt, ja, das hätte man, im Nachhinein haben alle gesagt, das hätte man ja wissen können. Und da gab es ja auch so ein bisschen so diese Veränderungen und auch so dieser akute Stress, der dann quasi so chronisch in all diese Sicherheitsdinge, der sich dann entwickelt hat. Und eben, wir haben ja auch damals gelernt, mit dieser Unsicherheit und diesem Stress umzugehen. Und deswegen eben, das wird auch diesmal so sein. Aber es ist halt immer, wenn es wirklich so ganz akut ist, dann ist es halt wahnsinnig schwierig.
Ja, aber was Michi vorhin meinte mit den US-Staaten, die jetzt gerade einer nach dem anderen fallen. Und jetzt war es ja so am Ende noch, dass die Red States dann auch sagen, oh, das passiert ja nur den Blue States. Und
Es ist eine Demokratenkrankheit.
Das ist eine Demokratenkrankheit, ja genau. Und das und dieses halt, wenn man so sieht, wie der Zug schon vor dir 20 andere Leute überfahren hat, aber du trotzdem noch auf den Gleisen stehen bleibst, weil so, das kann mir doch nicht passieren, der Zug ist doch noch weit weg. Und das, aber ich frage mich, ob das auch was damit zu tun hat, wie man sich halt die Politiker ranerzieht. Wenn du halt Politiker hast, und ich meine, die werden ja auch von dem System so ausgewählt, die nichts weiter haben als den jeweiligen politischen Gegner als Feind. Und das ist das einzige Feindbild, was sie sich vorstellen können. Und das einzige, wovon abhängt, ob du gewählt wirst oder nicht, ist halt, ob du diesen Feind möglichst gut bearbeiten kannst. Dann hast du irgendwann nur noch Leute da oben, die halt nur noch diese Feindbilder sehen und darüber hinaus nichts. Und ich bin im Augenblick gerade, ich bin definitiv werde niemals CDU wählen, aber ich bin gerade relativ froh darüber, dass wir Merkel da haben und dass wir eine so relativ besonnene und aber eben auch eine Politik haben, die auch weiß, dass man auch Dinge machen muss und dass man auch Dinge gestalten kann. Und dass es nicht nur darum geht, auf einen politischen Gegner einzuprügeln und zu hoffen, dass es schon irgendwie vorbeigeht und dann die Zahlen zu schönen oder was auch immer. Was ja. Oh.
Ja, und man muss ja auch sagen, man muss das auch wirklich anerkennen, Deutschland geht hier schon wieder echt vergleichsweise gut durch die Krise. Also jedenfalls, ich meine, die Krise.
Ich würde mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster legen.
Genau, ja, es ist noch lang und es kann auch noch viel passieren. Aber ganz ehrlich, schon von Anfang an halt irgendwie mit dem Testen waren wir halt relativ weit vorne und früh dabei und haben uns damit Zeit gekauft und wir konnten deswegen auch wirklich lange und komplizierte Debatten führen, die andere Leute nicht führen konnten. Ich meine, sieh mal, der Lockdown in der Lombardei, das war halt wirklich einfach nur noch ein Panik-Lockdown. Das war einfach nur noch der Panik-Button, den sie da gedrückt haben, ne? Und wir sind jetzt hier sozusagen, jede Maßnahme hat nochmal die Zeit, irgendwie diskutiert zu werden, jede Maßnahme Maßnahme wird nochmal irgendwie hin und her gewegt und dann wird sie eingeführt und sie kommt trotzdem nicht zu spät, ja. Und also bisher navigieren wir diese Krise vergleichsweise gut, finde ich.
Mhm.
Ja, das finde ich auch. Das erlebe ich dann so, wenn ich auf Facebook oder sowas so irgendwelche Leute diskutieren sehe, dass sie gerne mal die andere Länder da komplett ausblenden. Und das finde ich gerade so das Irre daran, dass so ein bisschen das als so, ja, bisher sind doch noch nicht viele Leute gestorben, daran sieht man doch, dass der Lockdown überflüssig war. Und man wird halt nie wissen, wie viele Leute es gewesen wären. Das ist halt, wir werden es niemals erfahren. Und wenn es nachher nicht ganz so schlimm kommt, dann werden die sich bestätigt fühlen, die von Anfang an gesagt, ich habe doch von Anfang an gesagt, dass man nichts machen muss. Und
Ja, aber weißt du, diese Stimmen kann man ja auch einfach mal ignorieren. Also weißt du, nur weil da irgendwelche Typen auf YouTube dumme Videos machen.
Ja, aber das wird irgendwann mal von Parteien übernommen werden und die werden damit Wähler ziehen. Und dann ist es plötzlich aber schwer, das zu ignorieren.
Es gibt da wirklich so einen Spruch irgendwo, den habe ich irgendwo gelesen, glaube von Fauci oder so, der hat das irgendwie gesagt, bei Epidemiologien oder bei Maßnahmen gegen Epidemien wirst du immer für die Dinge, die du tust, wirst du immer sozusagen als Alarmist irgendwie bestraft und sozusagen in dem Moment, wo sie die tust und im Nachhinein wird immer gesagt werden, dass du zu wenig getan hast, zu spät, also ja. Zu wenig und zu spät getan hast. Also ich glaube, das ist da wirklich super schwierig, also gerade wegen diesen exponentiellen Kurven, ne, es ist halt super schwierig, da halt wirklich so diesen Sweet Spot zu treffen, wo die Leute das Gefühl haben, okay, ich finde die Maßnahmen gerade angemessen, weil du musst halt dem Virus ja voraus sein. Ja, und ich meine, was du vom Virus siehst, ist ja immer eigentlich sein Zustand von vor 5 Tagen oder sowas, ja, und oder vor teilweise 10 Tagen oder sowas. Und das heißt mit anderen Worten, du musst eigentlich immer Maßnahmen anordnen, die in dem Moment als ungerechtfertigt scheint, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das ist echt eine unmögliche politisch unmögliche Position. Und das ist auch wirklich so ein bisschen so die Grenze der Politik, finde ich, wo du halt ohne jeglichen Leidensdruck halt Maßnahmen treffen musst. Aber da, und da denke ich dann halt auch mal wieder so an den Klimawandel, da haben wir das gleiche Problem, nur in viel, viel langsamer, ne? Geht es ja auch darum, dass wir eigentlich genau wissen, auf welche Wand wir da zurasen, aber momentan tut es noch keinem genug weh, dass irgendjemand das Gefühl hatte, politische Maßnahmen legitim halten zu müssen. Aber der Punkt ist, wenn wir es spüren, dann ist es zu spät.
Ja.
Ja, das stimmt, ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Aber eben, deswegen finde ich auch wichtig, dass man sich einfach genau diesem Dilemma bewusst wird. Und dass man einfach sagt, guck eben, wir wissen nicht, wie es weitergeht, eben aus dem Moment heraus entscheiden für die nächsten 2-3 Wochen. Das ist, ja, kann mich da nur wiederholen.
Was glaubst du denn so als, also ich weiß, es ist immer schwer nach solchen Sachen zu fragen, aber wird es ein Medikament, also wenn du jetzt tippen müsstest es ist ja auch schon nach Mitternacht, würdest du glauben, dass das Medikament, also was passiert als nächstes, wird es Medikamente geben, die Symptome lindern, wie lange wird es Pi mal Daumen, also im Bereich von, also so, man hört ja immer zwischen 1 und 1,5 Jahre für so einen Impfstoff. Hältst du das für realistisch, dass der bis dahin fertig ist? Machen die da totalen Optimismus? Hältst du auch vielleicht wären es auch 3 Jahre?
Wann bist du fertig, Emanuel?
Ja, genau. Sag doch
mal. ja, genau, Mann. Mach mal hin. Ja.
Warum machst du hier überhaupt Podcast? Oder warum arbeitest du nicht an dem scheiß
Impfstoff? Genau, ihr ganzen Virologen, ihr podcastet die ganze Zeit immer nur. Kein Wunder, dass dieser Impfstoff nicht fertig wird.
Ja, genau. Das ist der richtige Vorwurf. Geht endlich mal zurück ins Labor und statt ständig am Video sagen. Also ich glaube schon, dass es nächsten Winter was geben wird. Also eben, ich glaube mehr, aber das ist wirklich eine persönliche Einschätzung.
Ja. Nächsten Winter,
Winter 2020. Also ab Oktober, sagen wir Winterhalbjahr 2020, 2021. Also ich glaube mehr als quasi die Synthese, dass die Saisonalität relativ ausgeprägt sein wird. Das bedeutet, man muss im Oktober was haben. Und deswegen glaube ich, aber das ist egal.
Aber mit Medikament glaube, oder wird, Impfung? Nein, Medikament.
Man wird im nächsten Winterhalbjahr sowohl sowas wie ein Medikament haben, wie auch sowas wie ein Impfstoff. Der Impfstoff wird nicht super sein, aber er wird so eine Part. Ich würde mal sagen, weißt du, ich würde mal schätzen, oder wenn man denkt, ja, Medikament, das bedeutet A, Diagnose, Pille, gesund. So ist es ja nicht. Du nimmst die Diagnose, Pille, einen halben Tag früher gesund als ohne Pille, quasi. So wird es ja sein. Und das geht gleich auch mit dem Impfstoff, dass man dann irgendwie sagen wird, ja gut, wir haben jetzt diesen Impfstoff, der schützt nicht, aber so in 30% der Fälle schützt er. Sowas kann ich mir vorstellen, dass man das nächstes Winterhalbjahr hat.
Okay.
Und das ist aber, ich meine,
sorry, aber das ist jetzt so semantisch. Du meinst dieses Winterhalbjahr, also das heißt kommendes.
Das kommende Winterhalbjahr.
Also
wir sind jetzt gewissermaßen im genau, Sommerhalbjahr.
Also bis, genau.
Ja. Ende 2020. Mhm.
Also diesen Winter noch.
Ja, genau. So Oktober, November.
Okay. Das ist optimistischer, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt.
Ja. Weil alle anderen sagen halt irgendwie, es kommt erst nächstes Jahr.
Das werden halt nur so teilweise Dinge sein. Das ist ja wie mit diesem Chloroquin jetzt hier. Das ist ja unsäglich, wie das jetzt irgendwie debattiert wird. Aber oder das Chloroquin kann schon sein, dass es in gewissen Fällen nützt. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einfach so ein Sortiment von Medikamenten hat, vielleicht 10, 20 verschiedene Substanzen. Und man hat irgendwie so ein Gefühl, man kriegt dann langsam so ein Gefühl dafür, welches Medikament unter welchen Bedingungen bei welchen Menschen die Symptome lindern kann. Mhm. Oder das ist ja bei HIV zum Beispiel auch so. Da gibt es ja auch so Kombinationstherapien. Das ist ganz ausgeklügelt. Aber du hast gegen HIV gibt es auch keine Wunderpille. Und ich nehme an, gegen das neue Coronavirus wird das auch so sein, dass man halt einfach so ein Sortiment von Medikamenten hat. Und dann müssen die Ärzte von Fall zu Fall entscheiden, was geben wir jetzt genau. Und wird dann auch teilweise Erfolg haben. Und beim Impfstoff kann ich mir vorstellen, dass vielleicht eben nächstes Jahr so ein partieller Impfstoff möglich sein wird. Hm.
Also du hoffst drauf, dass sozusagen auch Erfahrung
wachsen. Also ich hoffe drauf.
Wachsen.
Genau, also ich glaube, dass deswegen, weil einfach was im Moment läuft an Bemühungen, sowohl in Richtung Impfstoff wie auch Medikamente, das ist quasi, wie sagt man dem, unprecedented. Mhm. Ohne Vergleich zu alles, was wir bisher gesehen haben. Ja, ja. Also einfach, ich meine, und das ist halt wie so, oder wenn du irgendwie 5000 Mal im Lotto spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass du mal was gewinnst, als wenn du 5-mal spielst. Hm.
Ja, aber andererseits sagen ja die entsprechenden Leute, die daran arbeiten, auch wenn du 10 Frauen schwängerst, das erste Kind kommt trotzdem nur in 9 Monaten. Und
ja, gut, eben. Wir sind ja jetzt mittlerweile nach Mitternacht und Vergleiche. Wir sind keine
Top-Qualität. Ich hab den nicht erfunden. Der kam tatsächlich von irgend so.
Michi, wie hast du es geschafft, 10 Frauen zu schwängern von deiner Wohnung aus?
Ja, also, aber ich meine, diese Dinge brauchen so lange, wie sie brauchen. Und der Punkt, den halt viele machen, ist halt, selbst wenn wir in einem Jahr einen Impfstoff haben, ist das bereits ein Rekord, der unprecedented ist, ja?
Ja, ja, also. Genau. Also das ist, aber ich meine, weißt du, die ganze Situation ist unprecedented. Das müssen wir einfach mal irgendwie uns bewusst werden. Ich meine, wir sind halt einfach hier mal was total Neues. Und in einer total neuen Situation geschehen auch total neue Dinge.
Das stimmt auch wieder, ja.
Kann ich dich mal fragen, wie wird das unprecedented bleiben? Also wird das ein einmal singuläres Ereignis bleiben? Oder rechnest du damit, dass wie hoch
ja, die Wahrscheinlichkeit? Ja, dass wir alle 10 Jahre dasselbe Prozedere durchmachen.
Ja.
Also so im Corona-Feld ist das ja schon seit SARS-1 2002 wird das immer wieder gesagt. Mhm. Das kommt.
Ja.
Und jetzt ist es halt gekommen. Und wenn es einmal kommt, dann kann es auch nochmals kommen. Und ich weiß nicht, ob es wir einfach bisher Glück hatten oder ob wir jetzt Pech haben. Hm. Das ist halt schwierig zu sagen. Ich meine, die Viren sind da.
Also ich fühle mich nicht so, als ob ich Glück hätte gerade, aber ja.
Nee, aber weißt du, vielleicht, Vielleicht hätten, weißt du, vielleicht haben wir Glück gehabt, dass es jetzt so lange gedauert hat seit SARS-1 und dass SARS-1 so schnell eingedämmt werden konnte. Natürlich, ich meine, was schon dazugekommen ist, ich meine, der internationale Verkehr und so, Luftverkehr und so, hat natürlich enorm zugenommen in den letzten 20 Jahren. Das ist sicher auch ein Thema, was irgendwie neu ist und so eine Ausbreitung, wie wir sie jetzt gesehen haben, begünstigt. Andererseits ist es natürlich auch so, man hat jetzt schon sehr, sehr viel gelernt und wenn das jetzt nächstes Mal so kommt, dann wissen nicht nur die Südkoreaner und Hongkonger Bescheid, sondern auch wir. Also deswegen
glaube ich,
also weißt du, die Viren, die sind da draußen. Und ich meine, das ist unvorstellbar, die Vielfalt an Viren, die es in der Tierwelt auf diesem Planeten gibt. Und da sind auch ganz viele darunter, die uns extrem gefährlich werden könnten. Das heißt, die können jederzeit, kann das nächste neue Virus kommen und sich ausbreiten. Aber ich glaube, wir lernen ja jetzt unendlich viel dazu. Und deswegen wird es nicht wieder so kommen. Es werden einfach andere dumme Dinge kommen. Ich meine, der Klimawandel oder sonstige Apokalypsen, die sind ja immer noch da. Aber ich nehme an, genau sowas werden wir nicht mehr erleben.
Ich gucke auch nebenbei jetzt gerade so ein bisschen diese Netflix-Doku-Serie, wie heißt sie, Contagion oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall geht es halt auch sozusagen um Viren und mögliche Gefahren durch Viren. Und da ist halt tatsächlich das große Angstszenario eines neuen Grippevirus, ne? Das kann man ja auch, das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, dass halt nochmal so eine spanische grippemäßige Geschichte auf uns zu.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie weit 2009 war das ja so, die mexikanische Schweinegrippe.
Ja, genau.
Da hatten wir auch so eine ähnliche Situation wie heute. Da hat man so ein bisschen Glück gehabt. Das war so ein bisschen später im Jahr auch. Und man hat das irgendwie so ein bisschen in den Griff gekriegt. Und wie gesagt, Grippe ist immer auch grundsätzlich was anderes, weil es kein komplett neues Virus ist. Aber Grippe ist jedes Jahr ein Kandidat, dass es wieder schlimm wird. Wir hatten jetzt, glaube ich, 3 oder 4 milde Grippejahre und irgendwann, ich weiß nicht, wann es war, seit 2016, 17 oder sowas. Da war ja auch eine recht starke Grippeepidemie. Und da gibt es auch immer wieder Überraschungen.
Ja. Sag mal, da fällt mir nämlich nochmal ein, wo ich das gerade am Anfang des Gesprächs gehört habe, dass du an Herpesviren geforscht hast. Ne? Und,
eigentlich immer noch. Heute habe ich erstmal seit einigen Wochen wieder mal so Herpesdaten angeguckt und es war sehr schön.
Ich finde ja Herpes.
Das sagen viele Leute über den Herpes. Das ist schön, das ist mal wieder anzugucken.
Nee, aber wenn man es endlich mit diesem Coronavirus. Also, weißt du, der Herpes, der ist so ein bisschen. Weißt du, der Herpes ist eben nach Mitternacht dürfen die Vergleiche auch an Qualität verlieren. Weißt du, der Herpes ist wie so ein Kumpel, der nervt zwar manchmal ein bisschen, aber ist eigentlich ganz lieb.
Ja, also es ist ja so, dass irgendwie ein wirklich Großteil der Weltbevölkerung Herpesviren hat, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 35% oder 50% oder vielleicht
60%. Ja, oder 80 bis 90, ja.
80 bis
also
90,
je nachdem, aber, ne?
Okay, ja.
Also so diese Herpesvirus 6 zum Beispiel oder Zytomegalivirus, den haben eigentlich alle.
Okay. Und also der Punkt ist ja.
Der ist vielleicht sogar der ist in deinem Erbgut drin, Michael. Pass auf. Der hat sich in dein Genom reingenistet. Jede Zelle deines Körpers hat Herpesvirus 6 Genom. Also ja, stell dir das mal vor.
Das ist.
Du bist
das ist
nie noch alleine, weißt du? Genau. Du denkst das, irgendwie, du bist irgendwie alleine zu Hause, aber du hast noch irgendwie 2 Kilo Bakterien und. Und einen Haufen Herpes.
Lass mal ein bisschen Social Distancing hier machen mehr.
aber jetzt kommt noch meine Frage, ich will nicht mal meine Frage.
Ja.
Also, ne, also okay, ich habe diese Herpesviren und der Punkt ist aber, diese Herpesviren, der Herpes bricht ja nur an bestimmten Zeiten und vor allem auch an bestimmten Orten aus. Und wie determiniert sich die Zeit und der Ort des Ausbruches? Das ist nämlich der Punkt. Also ich habe ja den Virus ganz offensichtlich in meinem ganzen Körper, aber er bricht nur an einer bestimmten Stelle immer aus. Also so am Lippen, es ist ja der typische Ort der Herpes-Geschichte. Warum ist es nur an dem Punkt und immer nur an dieser Stelle? und zu welchen Zeiten? Also, what the fuck?
Ja, genau, what the fuck. Also es gibt ja verschiedene Herpesviren, der mit dem ich auch arbeite und der auch diese Fieberbläschen an der Lippe macht, ist dieser Herpes simplex Virus 1. Und wie die meisten Viren, auch Coronaviren, hat er so sich auf bestimmte Zelltypen spezialisiert. Im Falle des von Coronaviren, das sind Zellen in der Lunge und in den Atemwegen, im Rachen, in der Nase. Also da gehen die rein, diese Zellen vermehren sich da. Und das Herpesvirus befällt erstmal so Hautzellen, eben an der Lippe zum Beispiel. Da kommt er rein und zieht sich dann aber so in die Nervenzellen im Gesicht zurück. Also da schläft quasi ein in diesen Nervenzellen, die du im Gesicht hast. Und bei den allermeisten Menschen bleibt er da ein Leben lang, bricht nicht aus. Bei denjenigen, die Fieberblasen haben, ist es dann so, das ist dann meistens so mit Stress oder wenn man irgendwelche Infektionen, Erkältungen hat oder so, dann geht das Herpes simplex Virus aus diesen Nervenzellen in deinem Gesicht raus, geht wieder in die Hautzellen rein, bei der Lippe und macht dann eine Fieberblase. Also das bedeutet, die allermeisten Viren sind sehr spezialisiert auf ganz bestimmte Zelltypen. Herpes simplex Virus ist auf Hautzellen an der Lippe und auf Nervenzellen spezialisiert und Coronaviren auf Zellen in den Atemwegen.
Und aber zum Beispiel die Übertragbarkeit von Viren, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie, also Herpes jetzt habe und dann irgendwie rumknutsche oder so und dann irgendwie jemanden das anders gebe, dann hatte diese Person das noch nicht, das Virus? Oder wie muss man das sich dann vorstellen, diese Übertragung?
Genau, also eben wenn du quasi so eine Fieberblase hast und dann irgendwie jemanden küsst, der irgendwie noch nie Herpes gehabt hat, dann ist wahrscheinlich, dass sich diese Person ansteckt, dann auch eine Fieberblase kriegt und dann kommt das Immunsystem und das Virus zieht sich zurück. Aber weil ja die meisten von uns meistens so als kleine Kinder uns irgendwann mal mit diesem Herpes simplex anstecken, haben wir einerseits das Virus in unserem Körper schon drin und andererseits kennt unser Immunsystem dieses Virus und kann, wenn es dann wieder mal vorbeikommt, bekämpfen. Das ist ja eben das Problem an diesem neuen Coronavirus, dass das von niemandem das Immunsystem dieses Virus schon kennt und bekämpfen kann. Genau, das war, glaube ich, deine Frage ungefähr. Also deswegen ist eben, das ist ja das Schöne an Herpesviren, die haben wir alle schon, deswegen sind sie nicht gefährlich.
Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Corona jetzt gerade. Was man so hört, wie der Krankheitsverlauf ist, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, in ganz wesentlichen Teilen auf die Reaktion meines Immunsystems zurückzuführen. Also also was weiß ich was zum Beispiel, dass die
Krankheit, ja.
Dass die Lunge so das überlastet wird, genau. Das Covid-19, genau. Dass die Lunge so überlastet wird, liegt daran, dass, ich weiß genau nicht mehr, was es war, aber auch an irgendeiner
Zytokinschock.
Ja, der Zytokinsturm, ja.
Okay,
das ist richtig, ja. Also diese Trübung der Lunge, die genau. So charakteristisch ist, also man macht dann da so eine Computertomographie. Und dann sieht man, dass die Lunge, das erscheint üblicherweise quasi schwarz, klar, die wird dann so weißlich, so wie ein Milchglas. Und das ist so eine Infiltration, also dass so Zellen des Immunsystems gehen da in die Lunge rein, weil die infizierten Lungenzellen, die schütten, also die produzieren dann diese Zytokine, das sind so Botenstoffe, so Signalstoffe, so Hilfe, ich bin infiziert, kommt mir zu Hilfe und dann kommen die Wundzellen, aber die kommen in einer so großen Menge, dass sie gewissermaßen die Lunge verstopfen. Also deswegen ja, also die Virusinfektion zerstört einerseits schon auch Lungenzellen, das ist ein Problem, aber so diese richtig krasse Krankheit, dieses richtig krasse Krankheitsbild, wo die Menschen dann 2-3 Wochen invasiv beatmet werden müssen, das ist schon zu einem guten Teil auf diese überschießende Reaktion des Immunsystems zurückzuführen.
Was würde denn passieren, wenn mein Immunsystem gar nicht reagieren würde? Würde dann einfach, wäre ich dann irgendwann komplett Corona-Zelle, Coronaviren-Zellen sozusagen? Also die Corona, das Virus geht rein in eine Zelle, programmiert die Zelle um auf mach mal mehr Corona? Und explodiert.
Ja, genau. Also das ist
Corona. Genau, also das,
ja. Ja, genau, ungefähr so. Nee, das ist ja das, was geschieht, wenn, das ist ja, was bei AIDS-Kranken geschieht. Also AIDS ist ja, dass das Immunsystem im Prinzip nicht mehr funktioniert.
Okay.
Und man stirbt ja dann eigentlich meistens nicht an AIDS, sondern an einer Lungenentzündung, weil der Körper halt komplett wehrlos ist gegen diese Bakterien oder was auch immer da reinkommt. Und das bedeutet einfach, wenn du kein Immunsystem hättest, würde einfach das Virus sich innerhalb der Lungenzellen ungehindert fortpflanzen und die einfach nach und nach zerstören, bis deine gesamte Lunge einfach kaputt ist und dann kannst du nicht mehr atmen. Ja.
Ist das auch keine Lösung?
Aber was ich jetzt gehört habe, ist Folgendes. Die Coronaviren sind ja kommen ja ursprünglich wohl aus Fledermäusen, ne? Und Fledermäuse, ich habe ein paar Fakten über Fledermäuse. Erstens, dass Fledermäuse, dass es unglaublich viele Fledermäuse gibt erstmal. Also so wahnsinnig viel. Also so, dass es ein signifikanter Anteil von Biomasse auf diesem Planeten aus Fledermäusen besteht. Und dass Fledermäuse gleichzeitig ein sehr, sehr interessantes Immunsystem haben. Und zwar, dass sie so gut wie gar keine Viren bekämpfen. Also die machen das, was du sozusagen gerade so als Vorschlag formuliert hattest, Max.
Okay.
Die Fledermäuse bekämpfen Viren kaum und leben mit denen irgendwie. Und deswegen sind die auch einfach so ein unglaublicher Mega-Host für Viren. Ist das richtig, Emanuel?
Ja, also im Detail kann ich nicht leider auch nicht so genau sagen. Aber ja, grundsätzlich ist, ich glaube nicht, dass man, vielleicht ist es nicht ganz richtig zu sagen, dass das Immunsystem schwach ist. Soweit ich weiß, es ist mehr so, dass es ein Immunsystem ist, das sehr gut koexistiert mit Viren. Das ist soweit ich das kenne, aber eben, ich kenne da überhaupt keine Details. Aber ja, ich meine, es ist bemerkenswert einerseits, wie viele verschiedene Fledermäuse es gibt und wie perfekt die halt so, die sind halt so das perfekte Viruslabor.
Ja, also ich meine, ohne Scheiß, es gibt ja diese ganzen Verschwörungstheorien jedes Mal, wenn ein neues Virus ist, das ist jetzt gezüchtet von den Menschen und sozusagen ist jetzt sozusagen im Labor entstanden als Biowaffe. Und ich glaube, ganz ehrlich, die überschätzen einfach total die Fähigkeiten von Menschen und sie unterschätzen total die Fähigkeit von Fledermäusen.
Ja, genau, das kann man so sagen, ja. Ja, oder einfach die unendliche Vielfalt da draußen. Ich meine, es gibt irgendwie, weißt du, es gibt irgendwie 1000 Labore, Hochsicherheitslabore und ich weiß auch nicht, 1 Billion Fledermäuse oder so. Also.
Mehr wahrscheinlich.
Es gibt sicher Leute, die das gezählt haben.
Und jede Fledermaus ist sozusagen ein eigenes Biowaffenlabor.
Ja, jede Fledermaus ist ein kleines. Und ja, nicht nur Fledermäuse, dann gibt es ja noch Insekten, von denen sicher. Das ist ja auch so ein Ding, das ist auch so eine These, dass die Fledermäuse deswegen so ein schönes Viruslabor ist, weil sie sich von Insekten ernähren. Und wenn es vielleicht 1 Billion Fledermäuse gibt, gibt es noch 1 Billion mal mehr Insekten. Und Insekten sind ein perfektes Reservoir, sind natürlich auch super geeignet, so als Viruslabor. Also da geschieht auch ganz viel, wie sich die Viren da verändern, kombinieren, was auch immer. Es gibt auch sehr interessante Forschungsprojekte.
Ich sehe schon den Ausweg. Wir werden uns alle so viel mit solchen Viren beschäftigen, dass wir am Ende in wenigen Wochen dastehen und gar nicht mehr rausgehen wollen, weil wir einfach so viel Angst vor diesen ganzen Viren haben werden. Das wird.
Ja, ja. Also es gibt so. Darf ich noch kurz?
Ja, um Himmels Willen.
Es gibt eben so sehr, sehr interessante Forschungsprojekte, dass die Leute einfach irgendwo, ich weiß auch nicht, nach Nepal gehen und dann einfach mal 2-3 Kilo Insekten fangen und einfach mal gucken, was sind da eigentlich für Virussequenzen drin. Und da gibt es dann ziemlich große Überraschungen, auch eine enorme Vielfalt. Oder legst einfach mal so ein Sieb aus, sammelst ein paar Insekten ein und dann merkst du irgendwie, wie groß diese Vielfalt der Viren eigentlich ist in der Natur. Und davon kennen wir, weißt du, irgendwie einen ganz, ganz kleinen Bruchteil nur.
Wollte ich mich mal gerade nachfragen. Es ist ja so, dass zum Beispiel eine der wesentlichsten oder der größten Seuchen der Menschheit ist ja Malaria nach wie vor. Und das wird ja von einer bestimmten Moskitoart übertragen. Kennst du dich damit ein bisschen aus? Kannst du das ein bisschen schildern?
Malaria, nee, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass Gin Tonic dagegen hilft.
Gin Tonic hilft gegen alles.
Nee, also das sind diese Anopheles-Mücken und Malaria sind Parasiten. Das sind nicht mal mehr Bakterien, also das sind komplexere.
Ach, das sind gar keine Viren und gar keine
nee,
das Bakterien.
Das sind so Protozoen, das sind so ein bisschen bessere Bakterien gewissermaßen. Das ist ein Parasit. Das gilt eigentlich als Parasit. Es ist eben kein Bakterium mehr, sondern Plasmodium falciparum heißt es, wenn man es mal googeln will. Das ist so ein ganz einfaches, einzelliges Lebewesen.
Okay, krass. Ich habe noch mal eine Frage zu den Viren. Gibt es doch bestimmt, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass da zufälligerweise irgendwie so ein bisschen RNA rumfliegt, die nicht mal lebt, sondern einfach sich weiter verbreitet, die ist ja nun unfassbar gering. Da gibt es doch garantiert auch Forschung zu, wie die allerersten Viren überhaupt entstanden sind oder so. Wie entsteht denn so ein Virus?
Ja, es gibt eben diese Theorie von der RNA-Welt. Das Problem ist, es war halt niemand dabei damals vor 5 Milliarden oder 4 Milliarden Jahren, der das noch erzählen könnte. Deswegen.
Doch, ich war dabei. Könnte mich fragen.
Ja, gut. Ja, erzähl mal. Kannst ja mal einen Blogpost darüber schreiben. Aber vielleicht so was anderes. Also, eben diese Frage kann, glaube ich, niemand beantworten und ich sowieso nicht. Mhm. Aber so was anderes. In unserem Erbgut gibt es ganz viele sogenannte so Retro-Elemente. Mhm. Die heißen tatsächlich so Retro, voll Retro und so. Und das sind so, also es gibt so Elemente, die pflanzen sich gewissermaßen innerhalb des Erbgutes fort. Das hat auch mit Retroviren zu tun. HIV ist auch ein Retrovirus. Also es bedeutet, das sind so Elemente von Erbinformation, die springen gewissermaßen so im Erbgut rum. Und unser Erbgut ist durchsetzt von dem. Also wenn wir irgendwie meinen, ja, meine Gene gehören mir, dann muss man sagen, ja gut, aber irgendwie 10% deines Erbguts sind irgendwelche so Retro-Elemente, die einfach in den letzten Jahren halt irgendwie sich in deinem Erbgut irgendwie verteilt haben.
Also kann das sein, dass da die Grippe, wenn ich eine Grippe gehabt habe, dass die Grippe sich in meinem Erbgut einfach...
Nee, bei Grippe nicht.
Oder,
Grippe
okay.
Setzt sich nicht ins Erbgut ein, aber zum Beispiel eben Herpesviren. Ja. Also dieser Herpesvirus 6, das ist ein Herpesvirus, der sein Erbgut auch in unser Erbgut einbauen kann. Also es gibt, glaube ich, ungefähr 1% der Bevölkerung, die haben das fest in ihrer Keimbahn drin, also die geben das auch an ihre Kinder weiter. Und bei den meisten Menschen hat man so eine Herpesvirus-6-Infektion in den ersten 2-3 Lebensjahren. Und dann ist dann einfach ein Teil der Körperzellen hat dann diesen Herpesvirus-6 in seinem Erbgut drin. Aber eben darüber hinaus ist unser Erbgut halt durchsetzt mit diesen Retro-Elementen, die sich, manchmal sind die komplett stillgelegt, aber manchmal schneiden die sich auch selber aus und gehen dann woanders hin. Die sind dann meistens harmlos, aber weniger harmlos ist dann sowas wie HIV. Das ist auch ein Retrovirus, der sich ja auch in unser Erbgut reinsetzt und im dümmsten Fall dann, wenn er sich aktiviert, dann die Zellen unseres Immunsystems zerstört. Also da geschehen ganz viele Dinge, an die man lieber nicht denkt.
Also ich finde das, ich hätte mal vor Ewigkeiten irgendwie so eine Theorie des Lebens gelesen, also so eine Evolutionstheorie des Lebens, die halt behauptete, dass sich das Leben tatsächlich aus RNA heraus entwickelt hat.
Ja, genau, also RNA, das ist diese RNA, der RNA-World-Theorie.
Genau, da wurde ich gerade dran erinnert, ja. Genau, also das ist halt so, sozusagen, ja, also, ja, erzähl du.
Ja, das ist, es gibt ja Leute, die arbeiten mit DNA, Und dann gibt es Leute, die arbeiten mit RNA, und die Leute, die mit RNA arbeiten, da gehöre ich ja auch dazu, die sagen dann, ja, weißt du, DNA ist langweilig und RNA kann sich sogar selber vervielfältigen. Das kommt ein bisschen daher. Weil wenn
genau,
du natürlich
also,
RNA forschst,
DNA braucht
wenn du RNA...
Genau, DNA braucht ja immer RNA, um sich zu vervielfältigen.
Ja, genau. Also es gibt gewissermaßen so, die Theorie ist eben, dass quasi in dieser Ursuppe vor irgendwie 4 Milliarden oder 5 Milliarden Jahren hat sich dann eben so RNA-Moleküle gebildet, die fähig waren, sich selber zu reproduzieren, und dass das eigentlich der Beginn des Lebens war. Und dann ist dann eben die Theorie,
eigentlich Viren dann eigentlich sozusagen, ja?
Also Viren. Im Prinzip waren das Vorläufer von Viren, genau. Ein Virus ist ja nichts anderes als ein RNA-Molekül, das sich einfach eine Möglichkeit gefunden hat, sich selber zu vervielfältigen. Ja. Also ein Coronavirus. Herpesviren sind DNA-Viren, die sind dann so ein bisschen komplizierter. Aber so Herpes oder Coronaviren oder Röteln, Masern, Grippe, das sind alles relativ kleine RNA-Moleküle, die dann in die Zellen reingehen, sich vervielfältigen, haben noch ein paar Eiweiße drumherum. Ja, aber sonst ist das nichts.
Also ist es eigentlich nur ein großes Missverständnis. Wir sind eigentlich nur ein Virenhotel, und die Viren haben uns geschaffen, um besseres Leben mit uns so führen zu können.
Nee, die sind einfach da. Also ja, ist halt wie so.
Aus Ihrer Perspektive sind wir einfach da.
Wir sind Ausbaustufe 10 von Viren. Richard Dawkins hat ja diese These damals populär gemacht, dass wir im Endeffekt ja nur so Überlebensroboter von Genen sind.
Ja, diese Theorien kommen und gehen, ja. Also es ist ja irgendwie so, das gab es ja schon bei den Griechen, dieses Soma-Sema, dass quasi der Körper ein Gefängnis ist, der eigentlich nur dazu dient, die Keimbahn quasi weiterzugehen. Also dass wir, also es gibt, weißt du, die Keimbahn, das sind quasi unsere Samen bzw. Eizellen. Und es gibt die Theorie, dass wir eigentlich nur dazu da sind, dass unsere Keimbahn quasi sich fortpflanzen kann. Aber das ist natürlich irgendwie, einerseits ja, aber andererseits, naja, man kann das so sehen, aber man muss nicht.
Ja. Es ist ein bisschen eingeschränkte Lebensphilosophie, wenn man das so sieht, glaube ich. Ja.
Ja.
Aber genau, was wollte ich noch sagen? Das ist immer so witzig, dann kommen halt irgendwie so sozusagen immer mehr Fragen, wenn man dann so einmal so in diesem Gespräch ist, irgendwie, ja, ich wollte mal ganz kurz vielleicht nochmal zurück zu diesen ganzen Bedrohungen, die wir haben, also okay, wir haben halt zum Beispiel Ebola, ne, ist ja auch so ein Ding, das halt, da hatten wir ja erst vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren oder so, hatten wir diesen Ausbruch da in Afrika, und da gab es ja auch diese Angst, dass es halt überspringt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, in meiner, sag ich mal, Mediensozialisation habe ich jetzt halt so viele Virenalarme schon mitbekommen, also ne, von SARS über MERS, über Schweinegrippe, über Ebola, über dies, das und so weiter und so fort. Wo halt immer so ein bisschen so eine aufgeregte Berichterstattung darüber stattfand, dass das ja jetzt irgendwie sich zu einer Pandemie entwickeln könnte. Ne? Hat es dann halt aber auch nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Complacency, die ich und ich glaube vielleicht auch viele im Westen haben, auch ein bisschen daher rührt, dass halt wir halt so viele Beispiele dafür gesehen haben, wie sowas halt gerade nochmal gut gegangen ist.
Ja, also eben der letzte Ebola-Ausbruch, der endete ja erst vor irgendwie 3 bis 4 Wochen. Der hat jetzt ungefähr 1,5 Jahre gedauert und waren, glaube ich, insgesamt so 6.000 Infizierte und 4.000 sind gestorben.
Die haben mal eine ganz andere Sterberate, ne? Also das ist
ja, also Ebola, das ist nicht vorstellbar, wie schrecklich das ist, für uns zumindest. Nicht vorstellbar.
80%
Ebola
oder
ist,
sowas, ne?
Ja, mittlerweile ist man, glaube ich, so bei 50, 60%, weil es gibt jetzt mittlerweile auch Impfungen dagegen und man hat auch gelernt, damit umzugehen und so. Aber es ist trotzdem eine wirklich tödliche Geschichte. Es ist halt das Herausragende an diesem Coronavirus ist diese leichte Übertragbarkeit, ohne dass man irgendwie in besonders engen Kontakt sein muss. Eben HIV, wissen wir, wird durch Sperma und Blut übertragen, Ebola durch Körperflüssigkeiten, auch Blut vor allem. Aber eben bei Corona reicht es halt, wenn man irgendwie dumm angehustet wird. Das ist irgendwie so diese Intensität des Kontaktes, die benötigt wird für die Übertragung, ist bei Corona halt viel, viel schwächer als bei vielen anderen Viren. Und das macht es ja auch so. Deswegen ist es auch zu einer Pandemie gekommen.
Aber was mal, ist das nun mein Eindruck oder gibt es so eine Art von Trade-off zwischen Tödlichkeit und Übertragbarkeit? Weil, also alle die Viren, die wir kennen, die halt extrem tödlich sind, sind halt, sag ich mal, nicht so mega übertragbar und die Viren, die mega übertragbar sind, sind alle nicht so mega tödlich. Also, oder ist es möglich, dass es sozusagen ein mega übertragbares und gleichzeitig mega tödliches Virus geben könnte?
Ja, Masern zum Beispiel. Das Schöne ist einfach, dass wir eine Impfung haben gegen Masern. Aber wenn wir keine Impfung hätten gegen Masern, wären wir alle tot. Nee, das stimmt natürlich nicht. Aber also Masern ist viel ansteckender als Corona auch. Und und hat auch eine gewisse Sterblichkeitsrate, die nicht zu unterschätzen ist. Was wir ja zum Beispiel auch nicht wissen, Röteln ist ja für uns überhaupt kein Thema. Aber Röteln, es gibt ja ganz viele Länder auf der Welt, wo es keine Rötelnimpfung gibt oder zu wenig geimpft wird. Und es gibt, glaube ich, Schätzungen, dass die Röteln führt oft zu Missbildungen, wenn sich die schwangeren Mütter infizieren, dass Röteninfektionen für Zehntausende von krank zur Welt kommenden Kindern zuständig ist. Ja, also halt auch so ein Ding. Eben einmal mehr, die Übertragbarkeit ist ein Ding bei Corona, aber eben auch quasi diese Neuigkeit.
Und dann muss man echt überlegen, dass diese ganzen Prenzlauer Berg-Eltern, sorry Max, mit ihren, wir impfen unsere Kinder nicht gegen Masern, halt echt eigentlich sozusagen der echt schlimmsten, wahrscheinlich dem schlimmsten Virus überhaupt auf der Welt, halt Raum lassen, ne?
Ja,
Ja, aber es
Luxusproblem,
ist
ne?
jetzt, das schlimmste Virus ist oder nicht, würde ich jetzt, das kann man ja nicht beurteilen.
Aber ist das nicht auch?
Aber ja, man hat auch, ich finde das halt auch so ein bisschen zynisch, wenn man jetzt so daherkommt, so ja, jetzt habt ihr mal eine Demo-Version einer Welt ohne Impfung gesehen. Aber es ist natürlich nicht falsch, oder? Also die Impfungen, die in den letzten 130 Jahren da entwickelt wurden, das ist halt schon eine ganz, ganz gute Sache.
Ich find es beeindruckend, wie sehr unsere, also wir leben ja in dieser eigentlich sehr schicken Welt und man fragt sich, also so in der man sich, oder ja, wir leben in einer wirklich sehr schönen Welt, wo wir diese ganzen Probleme nicht hatten und wie viel wir als gegeben hinnehmen, so eben an Krankheiten, die schon irgendjemand für uns in den Griff kriegt und sowas. Und diese ganze Globalisierung wäre ja vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, wenn man mit so einer Krankheit alle paar Jahre zu rechnen hätte, der man dann so ausgeliefert ist. Und ich finde das, ich muss öfters mal dran denken, ich habe irgendwann mal vor längerer Zeit einen Artikel darüber gelesen, wie sozusagen die Hygiene erfunden worden ist. Das ist, glaube ich, in Wien war das, dass halt irgendwelche Schwestern, die halt Kinder zur Welt gebracht haben, die haben sich halt regelmäßig die Hände gewaschen mit Seife und so weiter und so fort. Und die Ärzte hielten das für totalen Humbug, den keiner braucht, und haben das halt nicht gemacht und haben halt, und bis dann irgendjemand auf die Idee gekommen ist, aha, diese Schwestern, die haben deutlich geringere Sterberaten als wir, woran könnten das liegen? Und
Dieser Semmelweis war das doch, oder? Das
kann
ist
sein.
ja, glaube ich,
Genau,
der Film
Semmelweis. Oder
darüber.
in England war das so Joseph Lister, der ja so die Wunddesinfektion so ein bisschen erfunden hat. Ja, also ohne die Erfindung der Hygiene im 19. Jahrhundert wären wir alle schon tot in unserem Alter.
Ja, und das ist halt, das finde ich so gerade so spannend zu sehen, dass wir sind jetzt halt an einem Punkt, wo wir gesagt kriegen, ja, wascht euch die Hände, und die Leute reagieren drauf, ja, und erzähl mir doch bitte was Neues. Und damals war es wirklich was Neues. Also mit welcher Wucht man dem Ganzen ausgeliefert wäre, wenn man so gar keine Ahnung hätte, wie es ja noch gar nicht so lange her ist.
Ja. Schlaf ist ja auch wichtig für das Immunsystem.
Sehr gute Überleitung.
Vielleicht, wenn ich das anmerken darf.
Sehr gute Überleitung. Ich wollte schon die ganze Zeit darauf hinauslaufen. Michi, was meinst du? Na, was denn? Dass wir dem Ende entgegengehen und
lachen. Ach so, mal Schlaf. Schlafen. Okay, jetzt verstehe ich es. Okay. Ja, nee.
Du bist schon weg in den
ja, jetzt bin ich gerade wieder aufgewacht. Nee, bin ich dafür auf jeden Fall. Okay. Es ist jetzt schon fast eins und so. Aber auf jeden Fall super. Super toll, dass du das einrichten konntest, Emanuel.
Ja, vielen
du
herzlichen hast, Dank.
Ja, danke. Das war jetzt sehr, sehr interessant. Ja.
Trink jetzt einen Kaffee und geh wieder zurück ins Labor.
Genau. Ich hoffe, du arbeitest weiter an meiner Impfung.
Ich hoffe, du arbeitest weiter an meinen Klopapierrollen.
Es war wirklich ein Vergnügen, ja. Ja,
genau.
Hast du es gefragt?
Jetzt hatte ich ganz kurz den Gedanken, ob schon mal jemand auf die Idee gekommen ist, quasi Klopapier wieder zu verwenden. Aber da habe ich gemerkt, dass das irgendwie kein guter Gedanke ist.
Nein, es gab einen sehr schönen Tweet, nämlich von Zeitweise, der meinte halt, kennt ihr noch diese Diskettenlocher? Wenn ihr die habt, könnt ihr das Klopapier lochen und dann beide Seiten wieder verwenden.
Das waren diese 5¼-Zoll Disketten. Diese genau, Pop-Dinger. Ja.
Das hat noch bei 3,5-Zoll Disketten funktioniert. Da hat auch der.
Ja, stimmt, da gab es auch Double-Sided und Single-Sided.
Genau,
die hatten.
Aber auch, da war das doch so ein kleiner Hebel, oder?
Schiebehebel.
Aber es gab HD-Disketten und DD-Disketten, und ab einem gewissen Zeitpunkt war der einzige Unterschied, dass HD-Disketten ein weiteres Loch hatten.
Aber das mit dem Schieber, den mit dem Schieber kann ich mich noch erinnern, ja.
Boah, aber die konnte man ja auch nur in eine Richtung einschieben. Ne?
Also ja, aber die hatten trotzdem, das Diskettenlaufwerk hat erkannt, ob es eine HD-Diskette ist oder eine DD-Diskette, daran, ob das Loch drin war. Und wenn man konnte sich eine DD-Diskette aufbohren auf eine HD-Diskette, indem man ein Loch eingebohrt hat.
Und die einen waren 800 Kilobyte und die anderen 1,4 Megabyte.
Genau, ich kenne Leute, die haben das regelmäßig gemacht. Ja. Das war damals echtes Geld. Ja, könnt ihr mit Klopapier auch machen.
Genau.
Mit einem Loch rein, aus zweilagigen wird dreilagiges.
Es gab tatsächlich mal so irgendwie so ein komisches Video von irgendeinem RTL Reality Soap, wo dann irgendwie der Typ seiner Freundin erklärt hat, wie man Klopapier spart, indem man irgendwie mit dem Finger das aufreißt, so dass es ich kann es gar nicht mehr nacherzählen, aber es war auf jeden Fall, es war wirklich sozusagen so ein totaler Lifehack.
Der Typ ist jetzt Milliardär.
Wahrscheinlich ist er Milliardär.
Der kauft Klopapier, zerreißt das und dann verkloppt das wieder.
Genau. Also nochmal vielen Dank, ja, Emanuel.
Danke euch.
Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht fürs Immunsystem und so.
Ja, genau.
Schick mir die Aufnahme zu, bitte. Weil ich hoffe, dass ich von der Qualität da noch ein bisschen was retten kann, weil stellenweise war es echt hart.
Aber sag mal, was du sagen wolltest.
Also ein interessanter Gedanke wegen dem Klopapier, jetzt mal noch ohne Scherz, ist, soll man sich auch vergegenwärtigen, warum die Leute Klopapier gehamstert haben oder immer noch hamstern, ist, dass in solchen Krisensituationen man immer auch darum bemüht ist, die Würde zu bewahren. Und da spielt Klopapier halt eine wichtige Rolle.
Das stimmt.
Aber ich habe gestern einen Artikel darüber gelesen, das war mein Medium-Artikel, dass der Klopapierverbrauch gar nicht so exorbitant gestiegen ist, sondern dadurch, dass die Leute einfach mehr zu Hause sind, brauchen sie mehr Klopapier. Und man braucht halt ein anderes Klopapier, wenn man im Büro ist, weil das ist so industrielles Klopapier. Und das ist halt eine andere Pipeline, aus der das rausfällt, und auch wohl tatsächlich andere Fabriken, die das herstellen. Und Klopapier ist normalerweise halt so eine Konstante. Da ändert sich halt auch nicht allzu viel. Das heißt, da ist ein relativ erwartbarer Produktionsausschuss. Und darum haben die jetzt auch nicht Kapazitäten, mal eben um 20% die Kapazität zu erhöhen. Und dadurch kommt das wohl zustande, dass die jetzt auch nicht einfach mal eben hochfahren können oder sowas, sondern die Leute brauchen plötzlich mehr Klopapier tatsächlich und darum kaufen sie mehr Klopapier und darum wird es knapp, weil es halt einfach, müsste man halt erstmal neue Papierfabriken hochziehen.
Und ganz ehrlich, ich war jetzt ganz kurz davor, mir so eine Arschdusche wie in Asien zuzulegen.
Das will ich
mir ja gerade wieder
auch schon lange machen.
Das ist, nee, mal ohne Scheiß, das ist auch einfach, es ist in jeglicher Hinsicht einfach tausendmal geiler, tausendmal auch hygienischer und also jedes Mal, wenn ich aus Asien wiederkomme, denke ich mir, warum fucking nochmal haben deutsche Toiletten das nicht? Und man kann auch deutsche Toiletten damit nachrüsten, das geht relativ einfach und ich war wirklich am kurz darüber überlegen, ob ich nicht statt irgendwie mich in die Schlacht ums Klopapier zu begeben, einfach so eine Arschdusche installiere.
Ich putze ja regelmäßig noch Kolja den Arsch ab und das läuft halt so, ich nehme zuerst das Klopapier und mache es damit sauber und danach nehmen wir noch Wipes, also so Feuchttücher. Und das ist so ein Unterschied. Das ist halt, du machst zuerst mit normalem Klopapier den Arsch sauber und danach gehst du mal mit dem Wipe drüber. Und
ich finde, damit haben wir jetzt den Podcast wirklich sehr gut geendet.
Ein Ende mit Klopapier, mehr Arschduschen, damit beim nächsten Mal das Wasser knapp wird. Ja, aber genau. Du hast absolut recht.
Super. Gut.
Okay, vielen, vielen Dank.
Gut.
Schick mir bitte die Aufnahmen
Danke
noch zu.
Euch.
Und
ja, ich versuche das ja irgendwie über Dropbox oder so.
Cool,
ja.
Sehr cool.
Aber oder einfach in den Chat reinschmeißen.
Die 500 Megabyte.
Ja, genau. Okay,
genau.
Gut.
Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank an den Livestream und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.